What about? What about sketches?
Liebe Leute da draußen, Walls Don't Lie, die Ausgabe Nummer 30. Und pünktlich zur letzten Folge unserer Staffel hauen wir einen echten Kracher raus. Aber ich bin nicht alleine. Jetzt erstmal die Frage, wie immer. KG, bist du da?
Yes, auch nach 29 Folgen, mein Freund. Ich gehe nicht weg. Ich bin hier. Yes, auf jeden Fall. Krass, Mann. Krass. Das ging ja schneller als gedacht. Und schon haben wir die drei davor. Ja, die Sturm und Drang Teenager, die jungen Erwachsenenjahre vorbei. Jetzt wird's gesetzter.
Um so ein bisschen in die Spardose einzuzahlen mit den schlechten Sprüchen, trau keinem über 30. Also ich bin mal gespannt, was jetzt kommt als nächstes. Aber bevor unsere neue Staffel losgeht, haben wir ja natürlich noch ein bisschen was für euch im Köcher. Aber jetzt würde es mich natürlich schon interessieren, wie war die Staffel für dich? Was waren so deine Highlights? Was waren vielleicht so deine Lows?
Ich habe mir die Folgen wirklich auch nochmal so ein bisschen angehört alle, auch die erste Staffel nochmal. Und auch wenn die erste Staffel schon sehr gut war, fand ich auf jeden Fall, in der zweiten Staffel haben wir da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Da waren nochmal ein paar neue, spannende Künstler dabei, die es so in der ersten Staffel vielleicht nicht gab. Ich denke da unter anderem an Tobi vom Street Love Mac, was wir so in der ersten Staffel auch noch nicht hatten. Das war auf jeden Fall spannend. Natürlich gab es einige große Namen, die mich auf jeden Fall auch sehr geflasht haben. Und auch ein paar Leute, die ich ehrlich gesagt noch nicht so krass auf dem Schirm hatte vor unserem Podcast, zumindest nicht so in der Tiefe, die mich auch ganz schön angefixt haben.
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich behaupten können, jetzt bei der zweiten Staffel eine breitere Range abgedeckt zu haben. Und also ich würde es mir jetzt mal vornehmen für die dritte Staffel, dass wir das auch noch mal breiter machen. Also mal gucken, was noch links und rechts so an den Rändern unserer Kultur passiert. Von dem her vielleicht auch gerne eine Frage an euch da draußen. Also wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder wenn ihr noch Inspirationen habt für uns, dann haus damit. Schreibt uns gerne.
Ja, wir freuen uns immer über Input. Und natürlich ein Highlight in Staffel 2, ich muss es jetzt an der Stelle nochmal erwähnen, war für mich bisher auch ganz klar unsere neue Rubrik, What About, mein Freund.
Stimmt, die ist ja noch gar nicht so alt.
Nee, da hatten wir ja erst 2 Folgen und naja, die Leute, die jetzt zuhören, haben es ja bestimmt schon gecheckt. Numero 3.
Numero 3 für euch
ist
da draußen. Genau.
In der Playlist, liebe
es hat ein paar Veränderungen gegeben und ja, wir müssen ganz ehrlich behaupten, für uns war das ja so am Anfang so eine Challenge, so den anderen auch so ein bisschen zu überraschen und so. Mhm. Und ey, um ganz ehrlich zu sein, es ist halt völlig eskaliert arbeitstechnisch. Also deswegen haben wir gedacht, wir machen hier Joint Forces und arbeiten zusammen. Und naja, also das hat sich auf jeden Fall jetzt schon bewährt. Und ihr hört quasi die erste Whatabout-Folge, wo wir als Team hart recherchiert haben für euch.
Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auch hören lassen. Erstmal, finde ich, haben wir da sowieso ein ganz geiles Thema gepickt, denn wir entlassen euch in die kalte Phase da draußen, in unsere ein bisschen wohlverdiente Winterpause, mit einem Thema, das euch wahrscheinlich alle beschäftigen wird da draußen die nächsten Monate. Wenn es kalt draußen ist, Minusgrade, Tiefschnee, was macht man? Man bleibt zu Hause, setzt sich an den Schreibtisch, packt das Blackbook aus und feilt ein bisschen an seinem Style. Und genau darum geht's auch heute in der Whatabout-Folge, liebe Freunde, nämlich Whatabout Sketches.
Exakto. Naja, und wie bei unseren letzten Folgen geht es ja letzten Endes auch darum, dass wir mal wieder ein Thema näher beleuchten, das wir irgendwie alle kennen, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also was heißt, also irgendwie macht's ja auch jeder oder jede, aber eher so, naja, halt nebenher. Und ich glaube eben nicht, dass man so in der Gesamtheit sich so diese einzelnen Aspekte mal angeguckt hat und vor allem auch mal Fragen gestellt hat, woher kommt es eigentlich und warum ist es eigentlich so, wie es ist und was für Tools und Techniken sind denn relevant für uns?
Ich muss gestehen, dass ich bis zu unserer Recherche auch nie wirklich groß über das Thema nachgedacht habe. Ich meine, Sketching, das ist was, das machst du natürlich. Das ist wichtig für die Entwicklung, so fängt man an. Und oft passiert das ja, ohne das groß zu hinterfragen, was man da macht. Aber je mehr wir recherchiert haben, desto mehr wurde mir klar, dass ich mich noch viel zu wenig mit dem Thema beschäftigt habe. Und es ist ja wirklich ein breites Thema. Wir haben auch versucht, da natürlich so ein bisschen verschiedene Bereiche abzudecken. Also vielleicht können wir das mal so ein bisschen durchgehen, denn ihr habt schon gehört, es ist in der Recherche ein bisschen eskaliert. Wir haben wirklich ein geballtes Package an Infos. Wir haben einige Interviewgäste. Wir haben auch so noch eine kleine Enthüllung, die vielleicht die meisten so noch gar nicht auf dem Schirm haben da draußen. Dazu kommen wir aber später. Und bevor wir uns jetzt in diesen Dschungel aus Infos und O-Tönen stürzen, stecken wir vielleicht die Marschroute mal so ein bisschen ab, damit alle wissen, was sie erwartet da draußen. Ne?
Genau. Ne, ich meine, ist ja klar, es gibt super viele Aspekte und Perspektiven, die man da jetzt untersuchen könnte. Und wir mussten uns schon auf so ein paar Bereiche fokussieren, die für uns jetzt auch besonders relevant waren. Also natürlich geht's mal los mit History, also Geschichte. Zum Beispiel, wann ging das Thema Sketching und Piecing überhaupt los und welchen Stellenwert hat es für die Pioniere unserer Kultur in den 70er Jahren überhaupt gehabt?
Ja, wann gab es die ersten Black Books? Was haben die mit denen überhaupt gemacht? Haben die da Sketches reingemalt? Haben die mit zum Train genommen? Ich habe keine Ahnung.
Mal gucken, ob wir da was rausfinden konnten.
Technik war so ein anderes Ding, was natürlich auch auf jeden Fall besprochen werden muss. Die Materialien im Wandel der Zeit, was da alles passiert ist. Denn mittlerweile kann man ja auf ein riesiges Repertoire an Grafikmarkern, Sketch-Utensilien zurückgreifen. Und da haben wir uns auch mal jemanden ins Boot geholt, der uns das Ganze ein bisschen näher beleuchtet. Ja, und last but not least, neben der History und der Technik wollten wir natürlich auch nochmal die Kultur so ein bisschen beleuchten. Denn Sketchen findet eben nicht nur immer allein zu Hause im stillen Kämmerchen statt, sondern es ist auch was, was zu einem Austausch führt, online wie offline. Da haben wir auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen und da kommt dann auch noch die Enthüllung, die ich euch gerade so ein bisschen angeteased habe. Aber Step by Step.
Natürlich dürfen so technische Aspekte, Tipps und Tricks auch nicht fehlen. Also auch da haben wir uns so ein paar richtig geile O-Töne ins Boot geholt.
Und ich wollte die Chance auch mal nutzen, gestandenen Künstlern, die ich extrem feier für ihre Sketches und Blackbook-Arbeiten, mal so ein bisschen in den Kopf zu gucken. Was denken die beim Sketchen? Wie stehen die überhaupt zu dem Thema? Ist das was sie nur zu Hause machen? Verkaufen die ihre Sketches am Ende sogar? Kann man davon leben? Keine Ahnung. Ich muss gestehen, natürlich male ich auch mal einen Sketch, aber ich habe es in meinem Leben nie geschafft, ein Blackbook komplett voll zu malen. Das hat mich immer ein bisschen belastet und naja, bin mal gespannt, wie es da anderen Leuten geht.
Du, aber bevor wir jetzt mal so richtig loslegen, was haben denn Sketches für dich aktuell für eine Bedeutung?
Also die Zeiten, in denen ich früher wirklich in der Anfangszeit nächtelang zu Hause saß und die Copics leer gemalt habe, die fünf, die ich mir da gerackt habe, die sind lange vorbei. Also ich habe mittlerweile, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, die ein bisschen älter sind, im festen Berufsleben stehen und bei denen Graffiti eben nicht auch noch der Beruf ist, ich habe wenig Zeit zum Sketchen. Für mich ist der Sketch deswegen meistens die notwendige Vorstudie, wenn ich ein Bild sprühen gehe. Und das sind die einzigen Abende, wo ich mich zwinge, auch mal hinzusetzen. Wenn ich weiß, ich gehe morgen eine Wand malen, dann muss ich noch so ein paar Studien durchführen. Dann muss ich ein bisschen sketchen. Jetzt, seit ich mir Procreate besorgt habe und da auch mal versuche, mich ein bisschen auf dem Feld des digitalen Sketchings zu bewegen, gibt mir das wieder so ein bisschen Input. Habe aber gemerkt, auch da wird es auf diesem Studienlevel bleiben, außer man malt mal einen Auftrag, wo man einen Sketch für braucht. Das ist bei mir aber ja eher die Seltenheit. Und so ist das Sketchen für mich so ein bisschen an den Rand getreten in den letzten Jahren. Ich verfolge das immer noch sehr, sehr intensiv, was andere Leute da machen, weil es mich einfach total flasht. Und ich habe einen heiden Respekt vor, weil ich sagen muss, ich hätte oft gar nicht die Geduld für den Full-Color Doppelseiten DIN A3 Blackbook Sketch, meine Fresse. Da muss ja erstmal die Zeit für haben. So. Und bei dir so, ich meine, du hast natürlich, also unsere Hörer wissen natürlich, dass du jeden Tag einen Sketch machst. Aber da hast du dich ja auch selber so ein bisschen reingeritten. Jetzt mal, sagen wir mal, lass mal durchspielen, was wäre denn, wenn du dein Projekt nicht hättest? Wie wäre denn dann so das der Stellenwert Sketching in Graffiti Life?
Ich habe die letzten Jahre schon viel gezeichnet. Allerdings, naja, natürlich nicht im Ansatz so viel, wie ich aktuell Output habe. Im Übrigen muss ich ganz kurz zurückrudern. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht geschafft, jeden Tag eine Skizze zu malen. Ich habe dann teilweise an Tagen auch mehrere Skizzen produzieren müssen, um dann wieder auf den neuesten Stand zu sein. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich meine 365 Sketche am Ende zusammenbekomme, aber das war schon echt schwierig. Vor allem, ich habe ja nicht nur irgendeinen Sketch gemalt, sondern ich habe mir wirklich bei jeder einzelnen Skizze viel Mühe gegeben. Und das habe ich vorher schon auch gemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was mehr oder weniger in meiner DNA schon liegt, so, weil ich bin von Anfang an auf diesem Sketch-Ding halt mega hängen geblieben. Also ich habe, um ehrlich zu sein, so diese ganz frühen Sketche, die ich gesehen habe, fast sogar mehr gefeiert als manches Wandbild. Also wenn ich da zum Beispiel an Mo2-Skizzen zurückdenke oder, na ja, klar, da gibt es diese klassischen Plattencover, die so ziemlich jeder kennt. Oder zum Beispiel das Backchannel Sketchbook war für mich absoluter Eye-Opener. So. Also es war für mich mega krass und das hat mich gecatcht und für mich war das klar, dass ich diese Disziplin des Full-Color-Sketches auch beherrschen möchte, dass ich das richtig gut können möchte. Und das hat sich schon tatsächlich über die Jahre dann auch gehalten. Also ich habe immer mehr gezeichnet, als ich gesprüht habe, was ja vielleicht nicht immer clever war, weil ich meine, klar, dann fehlt einem halt letzten Endes auch die Praxis an der Wand so ein bisschen, aber für die Styleentwicklung war es gut. Naja, und was man ja noch sagen muss, heutzutage ist dieser Bereich des Sketches, des Sketchings oder die Sketches sind ja so ein bisschen entmystifiziert, weil durch YouTube und Skillshare und wie diese ganzen Plattformen heißen, kannst du dir ja total einfach diese Grundlageninfos mal ziehen. Also welche Stifte sind gut, wie baut man eine Skizze auf und so. Also das ist ja nicht mehr so wie früher, wo das mehr oder weniger wie ein Mythos war, den man erstmal ergründen musste. Und mit den richtigen Leuten musste man da reden, damit man weiß, was man überhaupt für Stifte braucht und so. Das ist ja heute nicht mehr so. Und damals war das aber was total Magisches und das hat mich halt extrem angefixt. Deswegen ist es für mich schon auch echt ein Herzensprojekt. Und deswegen habe ich dieses Thema ja auch vorgeschlagen.
Ich kann mich noch, als wäre es gestern gewesen, daran erinnern, wie ich mit 13, 14 mit dir in meinem Kinderzimmer saß und dir meine ersten Stabilo-Sketches gezeigt habe. Und ich wusste nicht, was ein Grafikmarker überhaupt ist. Ich war so ungefähr 14. Ich hatte keine Ahnung, Mann, und war völlig fasziniert. Ich hatte auch bei euch das erste Mal live Copic-Sketches gesehen. Vorher immer nur in Max natürlich, weil ich noch keinen Kontakt hatte zu anderen Writern. Und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, wie diese Seiten geleuchtet haben. Und dann habt ihr mir so einen Stift in die Hand gedrückt und das war für mich der heilige Gral. Ich bin direkt 50 Kilometer in die nächste Großstadt gefahren, in einen Art Supply und habe versucht, mir da welche zu besorgen. Mhm. Aber heutzutage, wie du schon sagst, gibt's alle Infos an der nächsten Ecke und auch die Preise sind andere, der Zugang ist ein anderer. Mittlerweile kannst du dir die Dinger im 100er-Pack bei Amazon für ein Appel und ein Ei bestellen. Mhm. Ist die Frage, wie gut die dann sind.
Hey KG, hast du eigentlich noch alte Blackbooks daheim?
Also ich habe meinen Blackbooks aus den 90ern nicht mehr. Leider, schade. Die sind mir so ein bisschen zerfallen. Ich habe aber immer noch einzelne Seiten. Trotzdem, heute bin ich froh, dass ich mir die alle aufgehoben habe. Denn heute gucke ich mir das gerne wieder an. So die Grundsteine.
Ja, ist ja irgendwie auch deine History, ne?
Ja, und History ist übrigens auch genau das richtige Stichwort. Denn ich würde sagen, ich bin heiß, wir fangen jetzt langsam an hier. Und genau wie bei unseren Interviews, ganz am Anfang. Und das ist eben nicht Berlin oder irgendwas, sondern natürlich das Mekka New York.
Ja, klar, New York gehört ja zu den Zentren, die bereits Anfang der 70er Jahre diese neue Kunst- und Kulturform vorangetrieben haben. Für viele da draußen jetzt keine Überraschung oder keine neue Information. Also so in den 60ern ging es ja dann tatsächlich los mit diesem Tagging und Neighborhood Graffiti. Aber es hat dann doch noch ein bisschen gedauert, bis dann diese Piecing-Kultur entstanden ist. Und die frühen 70er Jahre waren da so der richtige Startschuss. Und wenig verwunderlich ging es dann da auch wirklich los mit so einer Sketching-Kultur und einer Blackbook-Kultur. Und wenn, dann braucht man schon jemanden, der aus dieser Zeit auch so ein bisschen erzählen kann. Was denkst du?
Ja, ich würde auch sagen, das bringt nichts, wenn wir uns jetzt hier theoretisch einen abphilosophieren. Wir müssen da mal mit jemandem sprechen, der von Anfang an dabei war. Mhm. Und zum Glück für euch und mich alle da draußen hat mein lieber Kollege am Mikro, Mr. C to the Raw, da einen sehr guten Kontakt klar machen können nach New York und hat uns einen tollen Interviewgast klar gemacht, der wirklich weiß, wovon er redet.
Mr. Part 1 von TDS.
So, und ich würde sagen, bevor wir lang schnacken, hören wir gleich mal, was die Legende, The Man, The Mystery zu sagen hat. Ich nehme an, die erste Frage war natürlich, seit wann gibt's Blackbooks überhaupt? Und was haben die damit in den 70ern gemacht, als das so losging? Lass mal hören, was er gesagt hat.
Okay, in the beginning you had sketchpads. But then also you had the black book. The writers were the ones that were using the black book. You know, you used it to do your stuff in there. But then it became a tool where you would get other people's signatures, you know. And it was a cool thing, you know. And it's been around forever.
So, ihr habt's gehört. Also diesen Namen Black Book, warum das Ding Black Book heißt, haben wir ihn gefragt. Das war auch für ihn nicht so ganz zu beantworten, weil er meinte, die Dinger gibt's einfach schon immer. Und wie er schon sagt, they've been around for ages. Also auch schon vor den 70ern gab es einfach diese Bücher. Und am Anfang, wie wir auch schon gesagt haben, wurden die erstmal nur getauscht, um Tags auszutauschen. Denn von Pieces konnte man da ja zu der Zeit noch gar nicht reden.
Also mindestens war das wirklich in der Frühphase. Es gibt auch eine ganz bekannte Szene in Style Wars, wo am Writer's Bench ja auch so die Bücher kursieren, diese kleinen, wo reingetaggt wird. Also diese Kultur, diese Tradition gab es dann auch noch deutlich länger, würde ich sagen. Aber es waren halt noch keine Peace Books, noch keine aufwendigen Bücher. Ja, aber lass doch mal reinhören, wer alles in sein Buch reingemalt hat.
I first got my first black book in 1973 when I started high school. I had a good black book and then I was able to pass it around and I had gotten some good signatures from, you know, different writers that was prevalent in that day. You know, I'm talking about Tracy, King Chu, Pell, to name a few. And unfortunately, I lent the black book to someone around 75 and I never got it back. And I mean, you know, I've been through plenty of black books, trust me. Like I said, they've been around and there's so many uses for them. And some people are interested in purchasing them, which, you know, during the course of time, I've made money selling books. Unfortunately, they were never full. I never got to fill a black book from the beginning to the end.
So, können wir mal bitte festhalten, dass Part 1 es auch nicht besser geht als mir an der Stelle und ich bin verdammt erleichtert, das von so einer Legende zu hören.
Ja, das ist auch schon ein bisschen das Who is Who, ne, was da so in seinem Black Book sich dann wiedergefunden hat von Tracy 168. Über King Tu, das sind so wirklich die Pioniere. Es gab zwar noch etliche davor, muss man auch dazu sagen, aber das war schon echt Golden Era, ne? So krasser Scheiß, so ein bisschen da in diese Zeit reinzufühlen.
Bei den ganzen Names, die er da gedroppt hat, ist natürlich auch vollkommen verständlich, dass viele Leute gerne diese Blackbox in ihre Finger kriegen würden und natürlich auch versucht haben, ihm die abzukaufen. Er hat es ja auch gesagt, so, das Leben war nicht immer leicht. Gerade im Rough, Rugged, Raw New York so. Und man muss gucken, wo man bleibt. Und er hat auch mal so ein paar Bücher verkauft. Aber da muss ja einiges über die Jahre zusammengekommen sein an Büchern bei ihm. Was ich mich da gefragt habe, ist, gibt es da eigentlich Bücher, die er so auf keinen Fall verkaufen würde? Oder nochmal hergeben würde?
It all depends. I mean, you know, most of the time you would always pass the book around to get someone else's signature. I happen to have a couple of little black books, which I've, during the course of time, I've acquired a lot of signatures, which those I'm not gonna, you know, that's not going anywhere. That's staying with me. And I happen to have a couple of good ones, you know, that there's some writers there that are no longer with us.
Ich glaube, gerade bei dieser Aussage von Part kommt eine Sache jetzt schon zum Tragen, die ich ziemlich interessant finde, und zwar, dass eben Black Books auch so kleine Kulturspeicher früh waren und History-Speicher und dass sie deswegen auch eine besondere Bedeutung haben. Also dass sie jetzt einfach auch deswegen so eine Form von, wie nennen wir das am besten, Trophäe oder so sind, die man auf keinen Fall aus der Hand gibt, so, wo man sagt, es bleibt halt im Schrein, im Tresor, so.
Und es ist auch einfach ein Teil der Erinnerung an diese Künstler, die nicht mehr unter uns weilen. So ein Teil ihres, ja, ich will nicht sagen Gedenkstätte, aber natürlich mit jedem Blackbook, das du aufmachst und da ist ein Original-Tag von einem Künstler drin, der eben leider nicht mehr unter uns ruht. Das macht ja auch was mit dir. Vollkommen nachvollziehbar, dass er da irgendwie ein bisschen die Hände drauf lässt und die Dinge.
Ich meine, das war mir dann auch echt ein Anliegen, nochmal zu erfragen, inwieweit für ihn Blackbook-Sketching eigentlich wichtig war für seine Entwicklung als Writer oder ob das jetzt wirklich nur so eine Tradition war, dass man sich halt gegenseitig halt irgendwie wie in einem Poesiealbum Sachen halt hinterlässt und das war's so. Und da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt.
Absolutely, absolutely, because a lot of time it's you know, it's like even a writer of a book, they call it writer's block, okay? And what happens with that is you'll get stuck. When you're doing your name, a lot of times, some writers, they get stuck because they've been doing their name for so long, and to develop a different style for the name. That's why, you know, myself, I created aliases, different names, because that way it deviates from the norm, you know, from what you're regularly doing. So say I do another name or another, you know, one of the names that I do differently, then when I go back to my name, it kind of like refreshes the basis for the for another different style.
Wisdom.
Ja, wurde die Wisdom Bomb gedroppt, auf jeden Fall. Ja, klingt alles total plausibel, was er da sagt. Und auch der Aspekt, den er da reinbringt, dass es eben manchmal wichtig ist, vielleicht auch mal ein anderes Blackbook mit einem anderen Namen anzufangen, sich einen anderen Alias zu geben, wenn man eben mal auf der Stelle tritt mit seinen vier Buchstaben und nicht mehr weiterkommt, dass es eben ganz gut ist, da auch mal auszubrechen. Deviate from the norm, sagt er, ne? Und das ist es.
Das ist auch echt wichtig, mal das von so einem Pionier zu hören, dass dieses Refreshment, dieses sich neu erfinden, dass es tatsächlich eigentlich auf dem Papier passiert und nicht an der Wand. Dass man da natürlich dann eher die Execution hat. Und also ich bin auch fest der Meinung, dass wenn man wirklich die ganze Zeit nur Wände malt und da seinen Style halt wegstempelt, ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ich glaube nicht, dass es da möglich ist, sich wirklich weiterzuentwickeln.
Das glaube ich auch. Man ist da sehr gefangen in den Formen und die Entwicklung passiert eben eigentlich erstmal woanders. Jetzt war es aber ja auch so, dass die New York in der Entwicklung sowieso erstmal wenig an der Wand gemacht haben, sondern eigentlich auf Stil, nämlich in den Yards. Und da frage ich mich ja auch, wie lief das ab? Haben die da die Bücher mit reingenommen?
So ein DIN A3, weißt du, so ein DIN A3 Schinken, Full Color, Copic Sketch. Nee, Quatsch. Geile Vorstellung auf jeden Fall.
Deswegen würde ich sagen, wir fragen ihn einfach mal, ey Pat, wann ging das denn los mit den Blackbooks im Yard? Wann habt ihr die mitgenommen?
That didn't start happening till after 1976. Before that, it was always off the head. You know, I would go and I would do something, you know, strictly off the head. It was cool back then because, you know, you only would do something rather quick and then keep it moving. But then as time went along, the pieces got more elaborate, and you would often have, it would be advisable to have the sketch, because God forbid if you go and then you forget what you were gonna do.
Puh, ja, das ist kein schönes Gefühl. Vielleicht übersetzen wir das nochmal kurz ein bisschen für alle da draußen, die jetzt da nicht so fit sind im Englischen. Was er gesagt hat, ist, dass das mit den Blackbooks eigentlich erst so 1976 richtig losging. Und davor war das eben alles off the head, wie die Amis sagen, also Freestyle. Auch beim Freestyle-Rap ist bei den Amis ja der richtige Freestyle-Rap heißt off the head. Freestyle ist ja gar nicht die richtige Freestyle-Bezeichnung für die. Und mit off the head ist hier gemeint wirklich Freestyle, ohne sich vorher was überlegt zu haben, so wie es rauskommt, eben zu zeichnen. Und irgendwann, sagte er, wurde das dann natürlich schwieriger, weil die Pieces immer ausgefeilter, immer ausgearbeiteter, immer komplexer waren.
Ja, um jetzt so ein bisschen den Professor Crow raushängen zu lassen an der Stelle, er spricht da eben von diesem Pieces got more elaborate, also die wurden halt aufwendiger. Und auf was er sich da wahrscheinlich bezieht, ist, dass so in den 70er Jahren, also gerade so in den so in dem ersten Drittel der 70er Jahre, da hatten wir auf den Trains ja eher so Marshmallow-Style, so à la super cool 223. Und dann kam ja der gute Phase 2 aus der Versenkung und hat mit diesen Bubble-Styles, Soft-Styles halt schon eine ganz neue Richtung reingebracht. Auch so Leute wie Blade waren da ja auch maßgeblich beeinflusst, diesen Style da zu entwickeln. Und dann wurde das ja immer elaborierter, immer technischer. Und dann hatten wir halt eben so Leute wie Dondi oder später dann natürlich auch Scheme und Des und so, die dann einfach wesentlich komplexere Styles gemalt haben. Und ich glaube, dem wurde dann Rechnung getragen, indem man halt Skizzen gemacht hat, die man dann auch wirklich mit zum Train genommen hat, um sich da wahrscheinlich auch besser orientieren zu können. Also ist eine Mutmaßung, jetzt weiß ich jetzt natürlich nicht perfekt, aber das würde Sinn machen. Macht ja schon einen Unterschied, ob du einen Bubble malst oder ein Semi-Wild, ne?
Ja, aber bevor wir uns jetzt hier im Yard verirren, lass mal wieder back to topic kommen, nämlich zu den Sketches und zu den Blackbooks. Part One hat es ja eingangs schon ein bisschen erzählt, auch er hat irgendwie ein paar von seinen Blackbooks verkaufen müssen, muss man ja sagen, um da irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. The Struggle ist ein Realer in New York City und er musste seine Miete zahlen und musste dann aus der Not heraus auch mal so ein paar Bücher verkaufen. Und da war er nicht der Einzige, sondern er hat uns natürlich auch von Writer-Kollegen aus dieser Ära erzählt, die das auch gemacht haben und teilweise nicht so knapp. Und da drängt sich natürlich schon die Frage auf, wie er dazu steht, wenn er sieht, wie seine Kollegen da auch das Money machen mit den Blackbooks.
I mean, you know, hey, listen, if they could get it, God bless them. You know, I still got stuff from like going back to 75 and stuff like that. I occasionally sell old sketches, you know, unfortunately, because I, you know, have bills to pay. I don't sell from my collection like, you know, crazy because I'm not going to, you know, I don't want to run out.
Jo, so ihr habt's gehört. Also der gute Mann hat noch Sketches von 1975 teilweise zu Hause. So, er hat seine Collection. Und er hat überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute da ihr Geld mitmachen. Jeder, der das machen will, soll das gerne tun, sagt er. Er selber hat das eher mal so ein bisschen aus der Not heraus gemacht. Und man hört schon raus, dass er das eigentlich nicht so gerne macht, finde ich. Sondern dass das wirklich immer nur war, um zu überleben. Und wie er es auch am Ende sagt, das finde ich ganz wichtig, er gibt auch nicht zu viel raus aus seiner Sammlung. Er passt da schon auf und bleibt da so ein bisschen sein eigener Gatekeeper, was so sein Vermächtnis angeht.
Ich muss dazu sagen, ich habe mir letzten Part Skizze gekauft. Auch schon bekommen, also please support your living artist und nicht den dead artist.
Denn die müssen noch Miete zahlen, liebe Freunde. Und wenn die keine Wohnung mehr haben, dann malen die auch keine Sketches mehr für euch.
Ich meine, Skizzen zu verkaufen ist dann wahrscheinlich für viele wirtschaftlich notwendig gewesen. Und auf der anderen Seite ist uns ja allen klar, dass eben dieser kulturelle Aspekt der Skizzen und dieses History Keeping, das irgendwie für nachführende Generationen auch nochmal das festzuhalten, zu archivieren, was dann da als an Styling halt abgegangen ist, dass es ja unglaublich wichtig ist. Also ich glaube, er sieht es da auch so.
It's a big part of the culture. It will never fade away. As long as there's people that preserve and collect, it will always exist. Always. Always. It's a major part of the culture. You know? It plays a major role in the culture. As long as people are collecting it and what have you, it's like everything else. It takes its course. There's always, you know, at one moment, okay, it's a big item like anything else, as far like canvases or whatever, or wall paintings. And then it'll fade for a little bit. It'll slow down. Something else will come up. And then again, it'll resurface, and then it'll be a hot item again. This thing, it has its peaks and its valleys, if you ever notice it.
Er hat vollkommen recht. Es ist einfach ein ganz großer Stellenwert, den diese Sketches und Blackbooks in unserer Kultur innehaben, auch wenn man das manchmal gar nicht so realisiert.
Ja, ich bin auch ganz froh zu sehen, dass eben Ausstellungen, die unsere Kultur darstellen, dass die ja auch regelmäßig so Oldschool-Blackbooks dann in Vitrinen packen und da eben denen einen ähnlichen Stellenwert einräumen wie einer aufwendig gemalten Leinwand oder so, weißt du?
Sag mal, der Sketch, den du von ihm gekauft hast, mit was war der denn gemalt? Mit Copics?
Der Sketch, den er mir gemalt hat, war mit Postcards, würde ich sagen, oder Molotow-Markern gemalt. Also schon mit Lackstiften auf so einer New York-Map. Und ist absolut ein Classic, ey. Super geiles Ding. Habe ich gleich zum Rahmen gebracht.
Ich frage so ein bisschen deswegen, denn wir müssen da noch mal ein bisschen graben gleich. Aber ich gehe ja mal stark davon aus, dass es in den 70ern noch nicht viel war mit super edgy Copic-Grafikmarkern.
Ey, ich fand es super interessant, auch das mal rauszufinden. Mit was haben die denn eigentlich gemalt damals? Also was waren das denn für Stifte? Weil ja, wie du sagst, so Hightech-Marker waren da ja noch nicht am Start.
Deswegen haben wir ihn gefragt und er nimmt es mal so ein bisschen mit. An so einen Schreibtisch in den 70ern, was da so im Federmäppchen alles so drin war.
Well, they had this brand, it was called Buffalo. It was a watercolor marker, and those were pretty popular in the 70s. They would come in sets, And they were probably, you know, most popular, you know, aside from everything else like that was available at that time. Also, the flare pen been around forever. Those are great for, you know, for doing outline sketching and everything. And then you had the rapidograph, which you would fill with the black India ink. It was used mostly for architects, you know, for draft drawing. But the writers, particularly, you know, they used it for sketching. And those pens, the margin for error was little or none because, you know, you would use that. It was like using a ballpoint pen. You have to come correct with that thing. Can't mess up. But as time went along, man, they came with different markers. There was another one that was an alcohol-based marker, Designers. They were, you know, really popular because they had different colors, you know, and they were used a lot by, you know, a lot of writers. And even to, you know, these days, some people, they have access to those markers.
Crazy. Anscheinend gibt es da so eine kleine Liebhaberszene von Oldschool-Marker-Fans, aber musste natürlich auch die richtigen Leute kennen. So, ich habe natürlich gar keine Ahnung von diesen ganzen Stiften, die er da aufgezählt hat. Du wahrscheinlich ein bisschen mehr, Crow, oder?
Ja gut, also diese Buffaloes, wie geil er den Namen auch ausspricht, oder? Die Buffaloes Watercolor-Marker.
Ja, mega. Er hat sowieso eine geile Stimme, finde ich, Mann. Fühlst dich, als wärst du in Star Wars, wenn du ihm zuhörst manchmal.
Ist so gut. Naja, auf jeden Fall, die kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Er hat mir übrigens auch ein Bild geschickt aus seinem Archiv, was er so für Marker rumfliegen hat. Die packen wir natürlich definitiv in unsere Gallery. Aber tatsächlich, diese Designers-Marker, diese Design-Marker, auf die er sich bezieht, die haben echt eine kuriose Geschichte. Also an alle da draußen, wenn ihr auf Insta so ein bisschen aktiv seid, dann seht ihr wahrscheinlich auch vielleicht öfters mal bei Cess in den Bildern, die er postet. Er macht ja manchmal so Bilder von seinem Schreibtisch und dann sieht man halt super viele Marker rumfliegen und unter anderem auch diese Design-Marker. Und das ist so ein Oldschool-Marker, so ein richtig Stinker-Marker, so, weißt du, noch so mit Lösemittel und so. Und jetzt, surprise, surprise, weißt du, von wem der ist? Also welche Firma diesen Marker produziert hat? Faber-Castell, Alter.
No shit.
Ja, so schließt sich der Kreis. Naja, man muss dazu sagen, streng genommen, es ist nicht komplett derselbe Faber, den wir jetzt hier in Deutschland eigentlich gut kennen und der auch global natürlich auch bekannt ist für seine Stifte so, sondern es ist der Bruder von dem Faber, der das hier in Deutschland halt so gelauncht hat und der ist nach Amiland und hat da eben auch so eine Branch gegründet und hat diese Marke auf den Markt gebracht. So,
Aldi Süd und Aldi Nord, zwei Faber-Brüder im Battle oder was?
Ohne Scheiß, Mann, das ist ein sauguter Vergleich eigentlich, geil. Aber genau in die Richtung geil. Geht's und diese Dinger sind anscheinend echt legendär. Ich hoffe, irgendwann mal einen zu bekommen, um das mal auszuprobieren. Da gibt's noch so einen anderen Dude, der auch echt mega geile Oldschool-Sketche malt, der Keo, also K-E-O, X-Men, die findet man auch auf Insta, der macht auch die krassesten Sketche mit diesen Designmarkern und die scheint es wohl irgendwie auf eBay noch zu ersteigern geben und ich frag mich, wie das überhaupt sein kann, dass die überhaupt noch funktionieren und dass die noch nachfüllbar sind oder ich habe keine Crazy. Ahnung, aber das sind echt so Dinosaurier-Marker so und trotzdem werden die immer noch benutzt, um so die alten Tage hochleben zu lassen.
Crazy, Mann.
Ist wahrscheinlich so, als würde man so einen alten Whisky aufmachen und dann dran schnüffeln.
Alkoholbasierte Tinte in Fässern gereift, 30 Jahre.
Aber mal ganz ehrlich, also dieses History-Ding ist ja cool und so und man kann jetzt auch raushören, dass ja auch damals schon Technik und Tools wichtig waren, aber heutzutage ist das ja so ein bisschen anders. Da ist ja so der Markt nahezu unüberschaubar und da gibt es so viel krasses Zeug mittlerweile und auch echt gute Marke und teilweise auch europäische Marke und da habe ich mir gedacht, wäre es doch auch nicht schlecht, mal mit einem Fachmann zu sprechen.
Ja, yeah. Und ihr merkt es schon, liebe Freunde, wir haben den History-Part so ein bisschen abgearbeitet und verlassen und bewegen uns jetzt in Richtung Nummer 2 auf der To-Do-List und das ist eben ein bisschen die Technik und die Materialien, die wir zur Verfügung haben. Und auch hier, Props, mein Freund, hat der liebe Crow alles gegeben und einen wirklich mehr als kompetenten Interviewgast für uns an den Start bekommen, der auf jeden Fall weiß, wovon er spricht. Denn wir haben Krixel in the house. Und wer nur die Sketches kennt und nicht weiß, was der Typ eigentlich damit zu tun hat, was ich mir ja fast nicht vorstellen kann. Crow, magst du den Leuten mal sagen, was der gute Mann neben seinen eigenen Styles noch so alles für die Szene gemacht hat?
Also ich sag das jetzt nicht inflationär, aber ich würde schon sagen, dass Krixel echt eine Living Legend ist in unserer Kultur. Weil ich meine, mal abgesehen davon, dass er echt ein krasser Writer ist, hat er das Style-File-Magazin gegründet, was er schon mal... sorry, aber es ist eine absolute Mega-Institution weltweit mittlerweile. Ich glaube, das wird auch in vielen, vielen Ländern distribuiert. Zu Recht immer noch als der letzten richtig großen Graffiti-Magazine. Ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich würde schon sagen, das ist so die große Institution.
Es ist schon ganz vorne mit dabei. Ich glaube, das können wir durchaus sagen.
Ja, und ja gut, er ist auch Verleger. Also er hat ja diesen Publikatverlag mitgegründet. Und ich meine, das sind ja unzählige krasse Titel rausgekommen in dem Verlag. Angefangen von Büchern über Bombing, Trainwriting, Kunst, ich denke an das Kakaobuch.
Und natürlich nicht zu vergessen die Style-File Blackbook Sessions, die Generationen von Writern wahrscheinlich mittlerweile schon geprägt haben. Ich habe die Dinger auch noch zu Hause stehen und blätter sie immer wieder mal durch. Und es ist bis heute ein Optik-Overkill.
Ja, und viele da draußen wissen es wahrscheinlich auch, dass er hinter dem Style-File-Mail-Order auch steckte und dass er eben einer der Gründungsväter des Style-File-Markers ist. Und dieser Marker hat echt ganz schön viel für unsere Writing-Kultur gebracht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Aber bevor wir dem lieben Krixel jetzt mal hier auf Herz und Nieren so richtig ausfragen, würde mich ja eigentlich mal generell interessieren, wie steht er eigentlich zu Skizzen? Ist ihm das wichtig?
Also ich muss schon sagen, dass ich ein Faible für Skizzen habe. Ich schaue mir oft Skizzen lieber an wie fertige Bilder, vor allem wenn es halt nicht die perfekt ausgearbeiteten Bilder sind oder Skizzen sind, die mehr oder weniger wie eine Wandproduktion sind, nur eben halt auf dem Blatt Papier. Und dann richtig spannend finde ich es, wenn man noch ein bisschen den rohen Status einer Skizze erkennen kann. Ich finde, da kannst du so ein bisschen mitfühlen und mitdenken, was der Künstler da gerade macht. Ja, du siehst auch gerade, wenn es Bleistift und radiert ist, kannst du ja erkennen, wo ist was wegradiert oder wenn es mit einem dünnen Marker vorgezogen und dann mit einem dicken Marker das Finale ausgearbeitet ist, siehst du ja überall noch, wo waren Ansätze, die der Künstler dann verworfen hat. Und man fragt sich halt, warum hat er das überhaupt gemacht und dann verworfen? Oder wie hätte man vielleicht selbst an dieser Stelle reagiert? Hätte man vielleicht das, was der Künstler verworfen hat, was man noch so ein bisschen durchschimmern sieht, vielleicht stehen gelassen? Das hat für mich in gewisser Weise einfach nochmal eine ganz andere Tiefe, wie ich mich da mit dem Thema beschäftigen kann. Ein perfekt zu Ende gearbeitetes Bild, was in jedem Fall natürlich auch seinen Reiz hat. Da fehlt die Ebene, wo man noch so ein bisschen in den Künstler reinschauen kann. Man kann an der rohen Skizze so ein bisschen die Gedanken der Writer sehen. Man kann auch erkennen, ob das ein Writer ist, dessen Vorgehensweise ist, eine Skizze oder seine Buchstaben zu konstruieren. Dann gibt es ja noch eine ganz andere Herangehensweise, wenn Leute das wirklich so aus dem Flow rausschießen, was ja auch ein völlig unterschiedliches Ergebnis dann ergibt.
Da hat er einen sehr guten Punkt. Diese roughen Sketches haben natürlich eine ganz andere Dynamik als so ein ausgearbeiteter Sketch. Und die geben einem wirklich die Möglichkeit, den Schaffensprozess so ein bisschen nachzuverfolgen und da vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr so in den Kopf von dem Künstler reinzugucken.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt, wenn man jetzt mit Part, hatten wir ja so eine schöne Einleitung im History-Teil, und dass da eben diese Peacebooks ja eine bestimmte Aufgabe hatten, mal angefangen von so Kulturspeicher über, nennen wir es mal Poesiealbum oder halt letzten Endes auch Portfolio, wo man halt so High-End-Produktionen reinballert, um anderen Leuten halt auch zu zeigen, was man drauf hat. Und ich glaube, da wird jetzt ein neuer Aspekt ein bisschen mit reingebracht, und zwar, dass eben so ein Buch auch so ein Draft ist, also eigentlich so im Groben auch funktionieren kann, wenn man sagt, man macht eigentlich nur so Konzeptskizzen oder man tastet sich so ran und man sieht diesen rohen Schaffensprozess. Es ist nicht immer alles 100% ausgearbeitet. Ich glaube, das ist schon auch ein Aspekt, den man überhaupt nicht vergessen darf.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Definitiv.
Ich glaube, das hat er dann auch in seinen Publikationen rund um Skizzen, das hat er ja auch gewürdigt. Also er hat das ja auch immer ganz gut austariert in verschiedenen Richtungen. Und das haben aber andere ja auch schon versucht, so Bücher zu machen, die dann eben das Sketching und die Sketches als Kultur auf einem sehr hohen Level präsentiert haben. Ich glaube, das war für ihn auch extrem prägend.
Ich kann an der Stelle auch einfach nur das Backchamps Skizzenbuch anführen, was natürlich auch eine Benchmark war. Nicht nur für die Szene, sondern auch für Krixe.
Also das war wirklich was ich abgefeiert habe ohne Ende. Also da ist kein Magazin rangekommen. Das war für mich auch irgendwie selbst wichtiger wie, oder was heißt wichtiger, würde aber mal sagen, den gleichen Stellenwert wie ein Subway Art. Unfassbar gut kuratiert und auch unerreicht bisher. Also das ist wirklich ein Juwel.
Den gleichen Stellenwert wie Subway Art, das ist natürlich mal eine Ansage.
Das kann ich zu 100% unterschreiben. Also für mich war das definitiv so. Ich habe dieses Buch auch zum Glück in der Erstauflage. Das ist ein Oberkracher. Also für alle da draußen, die das Buch nicht kennen, ich habe mir gedacht, wir machen auch für die Gallery ein paar Fotos aus dem Buch, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt.
Oh ja.
Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, ist in einem Podcast immer schwer zu beschreiben, aber das ist ein DIN A5 Buch und das sind eigentlich sehr, sehr viele Schwarz-Weiß-Skizzen drin, auch teilweise so Studien und immer wieder eingestreut dann Vollfarbskizzen von absoluten Oberkings, also von Darko über Delta, über, was haben wir noch alles drin, Scotty ist auch mit dabei gewesen mit einer Farbskizze, Kane, Dijo unter anderem auch. Also wir hatten, also so das Who is Who, der Styler war da auf jeden Fall am Start, wir hatten New Yorker mit drin, Berliner, aber auch andere Europäer, deutsche Writer und so weiter und so fort. Also es war wirklich eine krasse Kuration. Das hat er jetzt auch, glaube ich, schon angesprochen. Da hat sich der liebe Adrian auf jeden Fall ein Denkmal gesetzt mit diesem Buch. Und ich glaube wirklich, dass dieses Backjump Sketchbook für ihn extrem prägend war, um dann diese Style-Fi Blackbook Sessions später zu launchen. Die sind ja jetzt, glaube ich, auch schon 20 Jahre alt oder so. Keine Ahnung.
Haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, auf jeden Fall.
Da gab es ja verschiedene Auflagen. Ich war sogar auch mal in einer Auflage mit dabei, was eine große Ehre für mich damals war. Aber tatsächlich, also es gab da mehrere Auflagen und ich glaube, das war für ihn schon sehr motivierend, so diese Bücher zu machen. Und die haben auch ganz schön Reichweite gehabt, glaube ich.
Das frage ich mich immer. Also ich kann schwer einschätzen, wie der Markt vor 20 Jahren war. Die Szene war kleiner, die Vernetzung war noch nicht so wie heute über Insta und alles. Also ich kann mir erstmal nicht so vorstellen, dass der da wirklich so mega viele von den Dingen verkauft hat.
Ich da nicht. Die waren sogar überdurchschnittlich erfolgreich. Alle vier zusammen haben wir auf jeden Fall im Lauf der Jahre schon hoch fünfstellig insgesamt verkauft. Also 100.000 waren es nicht, aber sehr, sehr deutlich mehr wie 10.000.
Okay, ich habe nichts gesagt. Hoch fünfstellig ist ja auf jeden Fall auch eine Ansage, auch für die damalige Zeit.
Ja, krasser Scheiß, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das sieht man ja, dass eben dieses Phänomen Sketches schon interessant ist wohl für viele da draußen. Oder war, ne, zumindest. Bleibt spannend.
Wobei natürlich auch die Frage ist, ob sowas in der heutigen Zeit in der Form noch mal denselben Erfolg erzielen würde. Krixel sieht das so ein bisschen zwiegespalten. Und deswegen wäre auch so die Frage für mich nochmal an Krixel, aber er glaubt, das könnte man heute einfach nochmal so neu auflegen, reproduzieren?
Ist schwierig zu reproduzieren. Also das war halt in der Zeit vor Instagram, wo es einfach genial war, mit einem Medium, also Buch, die Werke von vielen Leuten zu sehen. Das würde heute auf jeden Fall nicht mehr so funktionieren.
Natürlich hat heutzutage Social Media diese Aufgabe übernommen, die damals Printprodukte hatten. So muss man ganz klar sagen. Und trotzdem glaube ich schon, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, so Highlights zu setzen.
Aber an der Stelle muss ich auch sagen, so spannend ich das auch finde, wenn wir schon die Möglichkeit haben, Krixel mal so ein paar Löcher in den Bauch zu fragen, dann gibt's da noch so ein anderes Thema, das mich ja fast noch so ein bisschen mehr interessiert, wenn wir schon beim Oberthema Sketching sind. Und das ist die Tatsache, dass unter Style-File natürlich nicht nur Printprodukte, Macs und Bücher rausgekommen sind, sondern auch Grafikmarker und andere Stifte zum Sketchen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie ging das alles los? Wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Grafikmarker?
Der Idee, einen Grafikmarker selbst machen zu wollen, ist eine ganz andere Idee vorausgegangen, nämlich Grafikmarker verkaufen zu wollen. Wir reden hier von um das Jahr 1990 rum, wo die Graffiti-Industrie gerade so in den Kinderschuhen war und angefangen hat, sich zu sortieren und zu organisieren. Zu der Zeit sind aus Heidelberg und aus dem Schwarzwald dann die ersten vernünftigen Dosen gekommen. Die Mail-Order-Kultur hat sich entwickelt oder auch die ersten Online-Shops sind entstanden. Und wir haben eben gesehen, dass ein Grafikmarker für den Graffiti-Markt, da gab es also auf jeden Fall schon mal keine eigene Marke. Aber wir waren da noch viel vorher. Es gab den Copic. Und der Copic, wissen wir alle, ist halt schweineteuer. Naja, er war nur teuer zu kriegen oder halt für 0 Euro zu kriegen.
Ja, er sagt da 1990 und meint natürlich Ende der 90er Jahre. Das hat er auch nochmal klargestellt im Nachhinein. Ja, das war eine ganz spannende Zeit, weil da ging es eben los, dass diese Produktserien, die es dann schon gab, dass die einfach erweitert wurden, auch von diesen, ich nenne es jetzt mal Graffiti-Akteuren, die so in der Industrie waren. Und der Copic-Marker hat dann halt einfach auch Konkurrenz bekommen. Das soll heißen, da kamen dann eben andere Marken auf, der Touch-Marker und so. Also es gab da plötzlich mehr, was dann möglich war. Und trotzdem sagt er ja, dass in dieser Zeit dann trotzdem so eine Lücke noch da war, ne? Also es ist einfach eine Lücke spürbar gewesen.
Ich frage mich natürlich, wie sind die da vorgegangen? Ich hätte mich ja wahrscheinlich erstmal an so einen führenden Hersteller gewandt und mal geguckt, ob die mir nicht helfen können.
Ja klar, der Goldstandard war ja wahrscheinlich der gute Copic, ne?
Gab es dann einen Kontakt? Wir fragen ihn mal.
Wir haben auch unsere ersten Vertriebserfahrungen mit Copic gesammelt. War relativ schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten. Also die haben weder verstanden, dass wir irgendwas brauchen, was ein bisschen günstiger ist. Die haben uns oder Läden wirklich keine Rabatte gegeben oder Konditionen gegeben, die es ermöglicht hätten, vernünftig damit zu arbeiten. Klar, die hatten eine etablierte Struktur in dem ganzen Zeichenbedarfs-Channels, aber in diese Graffiti-Schiene ist da einfach, da war wenig möglich.
Ja, das alte Leid, Subkultur versus Industry.
Ja, und ganz ehrlich, also ich kenne so ein paar Leute da aus diesem Vertrieb und das sind an sich nette Leute so auf jeden Fall, cool, aber die haben halt mit dieser Kultur einfach nichts am Hut und können das halt einfach nicht so wirklich zuordnen so und haben halt eine ganz, ganz andere Zielgruppe, wo sie halt ordentlich Absatz haben, ne? Das sind Architekten und Designer und was auch immer, also eigentlich Leute, die mit Graffiti erstmal nichts am Hut haben so und deswegen war das wahrscheinlich für die auch nicht so wichtig.
Absolut nachvollziehbar. Ich meine, warum musst du dich auch um einen damals noch so kleinen Markt bemühen, wenn du wirklich schon die Big Player alle bedienst? Das war ja zu der Zeit eben noch nicht so, wie es heute ist, dass Graffiti Equipment einfach ein millionenschwerer Markt ist. Aber die Fragestellung bleibt ja bestehen. Was haben sie gemacht? Denn das Problem war ja, dass man so nicht weitergekommen ist. Und da mussten die sich ja irgendwas einfallen lassen.
Naja, aber aus der Problematik raus, dass es zwar was gibt, was aber eben sehr teuer ist und die Handelsstrukturen, die da vorherrschen, nicht besonders interessiert dran sind, mit der Graffiti-Szene konstruktiv zusammenzuarbeiten, oder so war zumindest unsere Wahrnehmung, haben wir natürlich unsere Augen und Ohren offen gehalten und haben dann relativ früh den Touch-Marker entdeckt. Das ist ein Marker aus Korea, der dem Copic schon sehr ähnlich sah und haben den dann neben ein, zwei anderen Firmen aus Europa importiert und haben versucht, den in der Graffiti-Szene groß zu machen. Und das hat auf jeden Fall so gut geklappt, dass die Firma Copic das wohl gemerkt hat. Da gab es dann Rechtsstreitigkeiten, die sich über eine relativ lange Zeit hingezogen haben, die auch nicht gerade günstig waren. Und wir haben uns von der Mutterfirma aus Korea da nicht besonders unterstützt gefühlt. Die hat den Umsatz gerne mitgenommen, aber wenn wir dann Probleme hatten, dann waren es halt unsere Probleme. Und so haben wir dann irgendwann, sind wir auf die Idee gekommen, man, das kann jetzt kein Hexenwerk sein, so ein Marker zu machen. Ne? Irgendwie Sprühdose hätte ich ein bisschen mehr Respekt. Und haben dann irgendwann, ich glaube 2009 war das, den Entschluss gefasst, wir bringen jetzt was Eigenes an den Start.
Klingt ja erstmal nicht so geil. Da durften Sie hier die asiatische Plagiatspolitik so ein bisschen ausbaden.
Ja, ich meine, ey, ganz ehrlich, weißt du, was mich das erinnert hat, dieser O-Ton? Es hat mich irgendwie so ein bisschen an so Spray-Can-Folge zurückerinnert. Weil ich glaube, sobald du mit Big Business, mit Big Industry zu tun hast, da ist immer der Beef im Haus. So, immer Beef.
Es scheint so. Für alle, die nicht wissen, was wir meinen, hört euch mal unsere What About Spray-Cans-Folge an. Da geht's auch gut zur Sache in Sachen Business-Beef.
Ja.
Ja, ich sehe auf jeden Fall Parallelen.
Naja, und hey, ich meine, der Touchmarker, ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnern kannst, ich habe mir den da in den 90ern auch mal geholt. Das war an sich ein ganz okayer Marker so, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass der relativ schnell eingetrocknet ist und es hat mich super gelangweilt. Also im Vergleich zum Copic, Alter, nee, es war niemals die Referenz halt so, ne? Also von dem her, ja, war vielleicht auch dann logisch, dass sie dann eigene Wege gehen wollen, aber ich stelle mir das sauschwer vor halt. Wo geht man da hin? Auf was muss man da achten? Ist voll das Haifischbecken, oder?
Auf jeden Fall. Gerade die Märkte, auf denen du dich da bewegst, so mit den Großproduzenten, das ist ja ein völlig unüberschaubares Feld so als Rookie. Also da muss man sich ja wirklich erstmal reinfuchsen. Und dann haben sie ja auch die ersten Schritte gemacht, dann ging es dann los, sie sind nach Asien, sind da auf die Messen gegangen, haben sich da umgehört, haben versucht da irgendwie Connections zu bekommen, um da irgendwie Fuß zu fassen und sind da glaube ich auch erstmal so ein bisschen natürlich mit dem Copic im Hintergrund als die Major-Referenz auf asiatische Messen gefahren und haben sich da umgeguckt und haben da was ziemlich Erstaunliches erfahren.
Was uns sehr gewundert hat, dass sie alle nicht Copic kopiert haben, sondern Touch. So, für die war einfach in China, war Touch der größte Marker. Also der Copic war scheinbar so teuer, dass er nie in China irgendwie groß Fuß gefasst hat. Und ja, wir haben dann eben mit verschiedenen Lieferanten gesprochen, haben die ganzen Muster untersucht, soweit wir das halt konnten. Ne? Haben die, sag mal, auf Qualität untersucht, indem wir es einfach benutzt haben. Und vielleicht noch einen Schreiblängentest gemacht haben, wo die Dinge auf so eine Maschine gespannt werden und einfach eine Linie gezogen wird auf eine Rolle. Und dann wird halt geguckt, nach wie vielen Metern der Marker halt leer ist oder die Spitze am Arsch oder irgendwas. Und haben so den Kreis der Lieferanten oder Produzenten, die für uns in Frage kommen, halt immer kleiner gemacht.
Yo, ey, das klingt nach einer ziemlich, ziemlich anstrengenden Nummer, sich so diese ganzen Kriterien reinzuziehen und auf was achtet man da? Ey, krass. Also echt brutale Leistung.
Ich glaube, ich hätte schon kurz nach dem Flughafen das Handtuch geworfen. Ja, aber am Ende haben sie dann ja doch ihren Lieferanten gefunden. Übrigens der, mit dem sie auch noch bis heute arbeiten. Und trotzdem hat es dann noch 3 Jahre gedauert, bis sie ihren Stylefile-Marker dann marktreif bekommen haben. Nach unzähligen Schreiblängentests, falls euch jetzt da draußen jemand fragt, was das ist, könnt ihr es auf jeden Fall beantworten. Ich stelle mir das ziemlich funny vor, so eine Maschine. Da müssen ja kilometerlange Papierbände irgendwie vollgemalt worden sein damit.
Mhm.
3 Jahre haben sie dann nochmal mit dem Lieferanten da weiter dran gearbeitet, den sie dann in Asien aufgetrieben haben, bis der Stylefile-Marker dann marktreif war. Und warum das so lange gedauert hat, das hatte viele Gründe. Und es waren jetzt nicht nur diese Tests, die sie da durchführen mussten, sondern es gab einen anderen Grund.
Genau, und zwar wollten die eben kein generisches Produkt haben, nichts, was komplett austauschbar ist, sondern sie sollten halt unique sein, was Eigenständiges sein.
Also wir waren so geschockt und auch enttäuscht und vielleicht auch durch diesen Rechtsstreit mit Copic schon so ein bisschen gebranntes Kind, dass wir auf gar keinen Fall was machen wollten, was es so schon mal gibt. Also das war wirklich unser Hauptziel, dass der Marker unique sein muss. Und die meisten Marker oder alle, glaube alle von diesen 50 Mustern, die wir da eingesammelt haben, die waren alle viereckig, so wie der Copic. Und warum auch immer sind wir auf die verrückte Idee gekommen, einen Rundenmarker zu machen. Das haben schon am Anfang auch viele Leute für einen großen Fehler gehalten. Aber letztendlich haben wir relativ schnell gemerkt, dass man mit einem Rundenmarker wirklich was Schönes, Uniques hinbekommen kann. Und sobald du halt viereckig bist, keine Ahnung, dann kannst du halt irgendwie die Kappe anders machen. Aber es wird schon immer irgendwie so ein bisschen wie ein Kopik aussehen. Da haben wir, also wir haben da wirklich auch mit einem Top-Mann im Produktdesign zusammengearbeitet, der, ich lüge nicht, wenn ich sage, 100 verschiedene Geometrien gezeichnet hat, bis wir uns dann irgendwie immer weiter auf das Produkt hin entwickelt haben, so wie es dann letztendlich auch produziert wurde.
Das beweist es einmal mehr. Produktdesign is a pain in the ass. 100, über 100 Formen, bis sie da überhaupt mal irgendwie rangekommen sind. Stelle ich mir doch ein bisschen anstrengend vor. Aber diese Entwicklung muss man natürlich durchlaufen, wenn man eben nicht der billige Copic-Plagiat-Abklatsch sein will, sondern seinen eigenständigen Marker rausbringen will. Deswegen vollkommen nachvollziehbar, dass sie da auch so ein bisschen noch eine Schippe draufgelegt haben und gesagt haben, nee, wir wollen unseren eigenen Weg gehen.
Du, ich glaube, viele da draußen wissen es vielleicht, die ja auch in den frühen 2000er Jahren schon aktiv waren oder in den generell halt in den 2000er Jahren aktiv waren, die wissen ja, dass viele, viele, viele Brands dann angefangen haben, eigene Grafikmarker zu launchen, also sozusagen so Handelsmarken zu kreieren, ob das jetzt Alpha-Marker waren oder ob das jetzt, was weiß ich, On The Run, whatever, da gab es verschiedene Firmen, die angefangen haben, Grafikmarker-Sets auf den Markt zu bringen. Und
Molotow.
Auch Molotow hatte Grafikmarker genau im Angebot und tatsächlich waren diese Marker ja quasi nur in Lizenz produziert und dann wurde halt quasi der Name drauf gedruckt. Also so from scratch einen eigenen Grafikmarker zu kreieren in dieser Zeit war schon echt ein Abenteuer und auch tatsächlich etwas, was halt glaube ich viele gar nicht machen wollten, so weil das Risiko halt groß ist, ne, damit zu failen.
Weil es einfach so komplettes Neuland und ein bisschen Try and Error ist, so hört man ja, wie er das erzählt. Also ich stelle mir das auch nicht ohne vor. Trotz allem hatten sie aber ein ganz klar definiertes Ziel, auch im Hinblick auf die Konkurrenz.
Wir wollten uns qualitativ in der Nähe vom Copic platzieren und wollten uns preislich in der Nähe vom Touch platzieren. Der Copic ist ja nach wie vor, das ist der Mercedes, ne? Das war er schon immer und ist er heute noch. Also muss man wirklich neidlos anerkennen. Ich hab jetzt noch Copics, die ich zu meiner Anfangs-Graffiti-Zeit besessen hat und die gehen halt immer noch.
Yes, ich muss so lachen, weil ey, bei mir ist es 100% genauso. Also ich habe noch einen Copic, der ist von 1997 und der funktioniert immer noch. Und das ist schon echt crazy. Das ist ein RV09 Fuchsia. Also die ganzen Copic-Nerds da draußen wissen jetzt, was es für eine Farbe ist. So ein knalliges Pink und es geht immer noch. Unfassbar.
Ich habe auch meinen allerersten Copic immer noch. Er ist zwar leer, würde ich ihn voll machen, würde aber wieder gehen. Die Farbe erinnert ein bisschen an Sparva Better Times. Du kannst dich erinnern, warum ich den gekauft habe.
Du bist so durchschaubar wie Plexiglas. Ja, ich meine, diese Entwicklung des Cypher-Marker. Und wir wollen an der Stelle jetzt ja, das soll ja keine Werbeveranstaltung sein, es gibt natürlich auch andere tolle Marken und andere tolle Marke, aber ich finde, das ist insofern jetzt schon interessant, weil sie in diesem europäischen Markt schon federführend darin waren, jetzt einen eigenen Grafikmarker auf den Markt zu bringen, der sich an diese Graffiti-Zielgruppe halt richtet. Das muss man einfach hervorheben. Aber sie waren dann auch nicht die Einzigen, die diesen neuen Bedarf gespürt haben und dann was gemacht haben, sondern es gab eben auch andere Brands, die dann angefangen haben, eben diesen Bedarf zu erkennen und dann eigentlich, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, auch so eine neue Industrie letzten Endes gelauncht haben. Also ich spreche hier von so Urban Art Produkten, so eine Mischung aus Künstlerbedarf und Writerbedarf und das sind ja wirklich krasse Entwicklungen vollzogen worden. Also ich denke da nur mal an die Acrylmarker, an diese gut deckenden Lackstifte, so von Molotow zum Beispiel, die ja wirklich brillant, richtig geile Dinger sind, oder Postcards. Also da gibt es ja verschiedene, die da auf den Markt kamen. Und ja, also mal ganz ehrlich, ich glaube, diese Qualitätsentwicklung hat ganz viel mit den Writern zu tun.
Definitiv. Und es lässt sich ja nicht leugnen, dass durch diese Molotow, Posca und wie sie alle heißen, es gibt natürlich noch andere Brands da draußen, ein ganz neuer Bereich aufgepoppt ist. Auf einmal war es eben möglich, alles und jeden fucking Gegenstand deckend mit geilen Stiften zu bemalen, die auch noch exakt dieselbe Farbpigmentierung haben wie die Sprühdose. Das heißt, man konnte auch noch Lackmarker und Sprühdosen kombinieren und auf einmal standen einem sämtliche Materialien und Untergründe zur Verfügung. Und das hat natürlich was gemacht mit den Leuten. Krixel sieht das übrigens genauso.
Das beste Beispiel, was es da einfach gibt in den letzten Jahren, waren einfach die Acrylmarker. Das ist ja ein Produktbereich, den sich, glaube ich, primär Sprüher gewünscht haben, die einfach gewohnt sind, mit einem Marker zu malen und nicht mit einem Pinsel. Sigi, also der hat ja seine Styles also mit dem Pinsel gemalt und da sind halt viele dran gescheitert oder hatten da auch keinen Bock drauf, mit dem Pinsel so einen Graffiti-Style zu machen. Und es war auf einmal mit den Acrylmarkern möglich. Und da hat sich ja schon ein ganz eigener Bereich etabliert, einfach was du damit machen kannst. Ne? Keine Ahnung, auf Skateboards, auf Schuhe. Ne? Konntest du vorher alles auch irgendwie mit dem Pinsel machen, aber mit Marker ist es dann doch irgendwie eine neue Nummer.
Ich finde es auch cool, dass er den Sigi erwähnt. Also für alle da draußen, die meisten wissen es wahrscheinlich, Dare the Wild Side TWS aus Basel, der für unsere Rest in Peace, der für unsere Kultur wirklich extrem wichtig war, auch für die Entwicklung von Stylewriting generell. Und der hat ja schon relativ früh angefangen, auf Leinwand zu malen und da Fine Art zu machen. Und da war natürlich dann eben Pinsel, Acrylfarbe war sein Medium in erster Linie, aber er hat auch mit den Molotow-Stiften gearbeitet. Und ihm wurden ja auch Farben gewidmet und so. Also von dem her, das war schon wichtig, da so eine Brücke zu bauen zum Galeriebereich, zum Feinart-Bereich und ganz, ganz spannende Entwicklung, die damals losging und heutzutage für die meisten da draußen so ein Standard-Move. Also man weiß ganz genau, was es alles gibt.
Ich glaube auch viele denken gar nicht darüber nach, wie krass das ist, was sie da in der Hand haben. Also jeder, der in den 90ern oder auch vielleicht ein bisschen später mal versucht hat, so einen Style auf eine Leinwand zu malen, nur mit Pinseln, der weiß, was das für eine Pain ist. Und dass das eben nicht mal eben jeder kann. Ein Vorreiter wie der hat da vielleicht irgendwie sich drin zurechtgefunden, aber das hat, weiß Gott, nicht jeder geschafft. Mhm. Und diese Marker haben es einfach allen ermöglicht, auch dieses Canvas-Leinwand-Ding aufs nächste Level zu heben.
Ganz klar, auf jeden Fall.
Also wir fassen mal zusammen, es hat sich ein krasser Markt etabliert. Es ist wirklich brutal, was es da draußen alles an Tools, Markern und anderen Materialien gibt, mit denen man mittlerweile malen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch schon wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, denn wir sind schon in der nächsten Phase der Evolution der Sketches angekommen, liebe Freunde. Viele Leute da draußen haben sich, wie ich mittlerweile, auch ein iPad besorgt oder ein anderes Tablet, haben sich ein Zeichenprogramm besorgt und machen ihre Sketches mittlerweile straight up digital.
Ja, und an der Stelle macht natürlich die Frage Sinn, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Also hat es Zukunft? Gibt es eine Perspektive für analoges Sketching?
Mega spannende Frage. Und auch eine Frage, über die man auch wirklich mal auf dem Bier philosophieren kann, so, ne? Oder auf dem Wein. Also ich finde, da drängt sich keine einfache Antwort auf. Aber ich finde, es gibt ein paar Aspekte, die man da irgendwie sehen muss. Ich persönlich, und da mag dann auch jeder irgendwie anders ticken, ich finde halt immer noch, eine analoge Skizze ist ein Original. Und eine digitale Skizze, da gibt's kein Original von. Ne? Ich kann auch eine Skizze kopieren, eine analoge Skizze kopieren, aber dann hat sie auf jeden Fall, selbst wenn es ein 1A-Kopierer ist, dann hat sie trotzdem einen ganz anderen Wert wie das Original, obwohl sie qualitativ und optisch dasselbe ist. Dieses Level kann einfach eine digitale Skizze nie erreichen. Und das war jetzt eigentlich eher kontradigital. Machen wir zur Abwechslung mal was pro digital. Also ich bin grundsätzlich schon auch ein Freund von neuen Medien, Techniken etc. Und habe in meinen letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren mitbekommen, wie das digitale Fotografieren das analoge abgelöst hat. Und bin auch so ein bisschen musikmäßig interessiert und auch mal aktiv gewesen, die dann einfach das Digitale auflegen. Das analoge Auflegen, also das Auflegen mit Vinylplatten abgelöst hat oder immer weiter verdrängt hat. Und dass da natürlich immer die Leute, die schreien, dass es ja gar nicht geht und das Digitale ist nicht real. Aber ich würde mal sagen, mindestens im Bereich Fotografieren hat sich das Digitale extrem durchgesetzt und dem haftet überhaupt nicht mehr irgendwas an von wegen, das ist nicht real. Da finde ich schon, dass man Digitales schon eher positiv erstmal annehmen muss oder mit einer positiven Grundstimmung entgegentreten soll und nicht aus Prinzip schon mal dagegen zu sein.
Ein wirklich schöner Vergleich. Ich glaube, da kann man ihm nur zustimmen. Speziell im Bereich der Fotografie war die Digitalisierung auf jeden Fall nichts, was dem Ganzen den Reiz genommen hat. Bei Graffiti-Sketches kann man sich da jetzt natürlich ein bisschen mehr drüber streiten als beim Thema Fotografie oder beim Auflegen. Bei einem Graffiti-Sketch ist es aber so ein bisschen anders, finde ich. Denn auch diese digitalen Sketches haben ja so ihre Eigenarten. Und da ist natürlich die Frage, verlieren die Sketches dadurch auf Dauer irgendwas?
Ich meine, es ist halt so, dass Procreate oder andere Zeichenprogramme dich ja unterstützen dabei zu malen. Also soll heißen, du kannst da schon so gewisse Helper nutzen, gerade Linie zu ziehen, die perfekte Kurve zu ziehen und so. Und ich glaube,
Copy and paste.
Ja, genau. Und das macht schon was mit der Optik. Ich glaube, es wird dann halt schnell sehr perfekt. Und dann verliert es so ein bisschen Flavor. Ich glaube, das ist schon so eine Gefahr. Und lustigerweise, kleine Side-Note, also ich mache ja auch immer wieder was digital und ich versuche mittlerweile wirklich so über diverse Effekte und diverse Grunginess so das Ganze wieder zu brechen, so dieses zu Perfekte. Ist gar nicht so einfach, es ist, finde ich, fast ein größerer Aufwand, als es gleich analog zu malen, aber also es ist schon echt irgendwie ein Aspekt. Vielleicht meint er das, vielleicht hat er diesen Gedanken auch so ein bisschen unterstreichen wollen, dass da was verloren geht.
Ja, wir hören noch mal, was er da im Detail dazu gesagt hat.
Ich finde schon, dass viele digitale Sachen, und ich habe mich da selbst auch schon versucht, relativ schnell einen ähnlichen Duktus haben, der auch gar nicht mal schlecht ist. So, ne? Das, wie ich so die ersten digitalen Sachen gesehen habe, fand ich die schon geil. Aber man kann halt schon erkennen, dass man sehr schnell irgendwie einen schönen Duktus bekommt und der Duktus halt irgendwie so ein bisschen weichgespült ist, weil er halt einfach von Grund auf so gut ist. Wir kommen wieder zu meinem allerersten, ne? Was mag ich so gern an rohen Skizzen? Ne? Mir gefällt es zu sehen, wo halt rumradiert ist und ich bin in vielen Punkten nicht der Typ, der auf das Perfekte steht.
Okay, das war jetzt so ein kurzer Rant-Einschub vom lieben Krixel. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die er nicht so schlecht findet.
So, jetzt kommen wir trotzdem wieder zum nächsten Pro-Punkt. Also es gibt eine Menge Writer, die, würde ich mal sagen, die das analoge Sketchen schon sehr gut beherrschen. Ne? Nehmen wir mal irgendeinen Mr. Baker zum Beispiel, der jetzt einfach digital einfach nochmal eine Schippe drauflegt. Das ist zweifelsohne geil für mich. Also finde ich spitze. Aber dass es das Analoge ersetzt, für mich überhaupt nicht. Es ergänzt das.
Ja, das ist doch jetzt ganz versöhnlich, ziemlich diplomatisch gelöst vom lieben Krixel. Es ist halt eine Ergänzung und so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Es ist eine komplementäre Geschichte und das wird doch im Leben keine analoge Skizze verdrängen können.
Da gebe ich dir recht. Trotzdem muss ich an der Stelle einmal mein Veto einlegen, denn zu viel Friede, Freude, Eierkuchen bringt uns ja auch nichts. Wir haben das Thema Sketching und wir wollen es ja doch mal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen. Ich möchte da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen und frage mich, was ist denn neben dieser zu glatten, perfekten Optik noch so ein Unterschied, noch so ein Handicap im Vergleich zu analogen Sketches auf Papier?
Du fühlst das Produkt nicht. Das Produkt ist, du fühlst das Medium, was es dir anzeigt. Wenn du nur ein Handy hast, halt ein Handy, beim iPad ein iPad. Beim Beamer im Beamer, aber ob die Skizze jetzt im Original auf einem Karton ist oder auf einem Papier oder in einem Zeichenbuch oder sie riecht noch irgendwie so, die Dimension ist halt weg.
Punkt. Gut, also Punkt, Ende, aus, Klappe zu, aus die Maus. Das können wir eigentlich fast so stehen lassen, aber wir sind noch nicht am Ende unserer Folge, ganz im Gegenteil.
Oh, noch lange nicht.
Wir waren jetzt gerade bei so, okay, machen wir uns so eine Gedankenreise, ja. Geiler Blackbook-Sketch, okay? Mhm. Character. Mhm. Semi-Wild-Style oder Wild-Style.
Oh yeah.
krasser Background. Mhm. Beste Qualität, an wen musst du da denken?
Mir fällt da eigentlich erstmal so einer ein direkt und da wegen mit einem S. Mhm. Dann kommt ein K und ein O und ein R und ein E. Dann haben wir einen Highscore an Fresh and Black Book Sketches, Full Color, wo man wirklich mal sehen kann, was alles möglich ist. Wir reden von niemand anderem als Mr. Score.
Jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Also ich finde das, was mein geschätzter Crew-Buddy Score 79 seit Jahren an Output liefert, ist echt krass. Also ich in der Form, ich meine, ich mache auch viele Sketche, ich behaupte, dass ich da auch ein paar Skills habe, so, aber das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und wie er da mit Mixed Media arbeitet, Airbrush, whatever, also er feiert das richtig hart, so dieses Thema. Und ich glaube auch, dass er da verdammt viele Leute inspiriert, auch selbst analog Skizzen zu malen.
Auf jeden Fall. Und deswegen war auch er ein wirklich heiß gewünschter Interviewpartner von uns. Und es hat leider ein bisschen gedauert. An der Stelle muss ich auch einmal kurz mich entschuldigen für die leider bisschen schlechte Tonqualität von den Antworten, die er uns so gibt. Wir haben wirklich versucht, ihn für ein Interview zu bekommen, haben es dann auf den letzten Drücker leider nur zwischen Tür und Angel geschafft, haben ihn erwischt, als er gerade in der Bahn saß. Deswegen ist die Soundqualität so ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, man versteht trotzdem sehr gut, was er da sagt. Und das Zuhören lohnt sich in jedem Fall. Und die erste Frage, die sich uns da aufgedrängt hat, ist, welche Rolle spielen Skizzen eigentlich so für die Entwicklung als Künstler? Wie sieht er das?
Ja, Skizzen sind essentiell für die Weiterentwicklung vom eigenen Stil. Also man kann nur bedingt von Wand zu Wand sich entwickeln, man muss schon viel üben, neue Formen entdecken. Und das bringt mich auf jeden Fall immer weiter. Oft ist es aber auch so, dass ich die Skizzen, die ich mache, die sind dann halt zu detailliert für die Wand, als dass ich dann wirklich auch alle Details mit einarbeiten kann. Aber generell für Stylewriting ist es schon sehr essentiell.
Ja, sehr essentiell. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen, denn die wirkliche Entwicklung passiert wahrscheinlich oft eher zu Hause im stillen Kämmerchen, im Schreibtisch, als an der Wand mit begrenzter Zeit. Vor allem, wenn man diese Score 79 Sketches ansieht, dann kann einem da ja wirklich die Kinnlade runterfallen. Die Dinger sind einfach perfekt ausgearbeitet bis ins Detail.
Ja, und da habe ich mich zum Beispiel jetzt gefragt, ob er an solche Skizzen eigentlich Freestyle, so ein bisschen spontan rangeht oder ob wie die sich entwickeln oder ob er da eine ganz klare Vorgabe hat, eine ganz klare Idee, so wie er da rangeht.
Erstmal muss man, glaube ich, unterscheiden, an was für Art von Skizzen ich mich da ransetze. Ist es eine Auftragsarbeit, dann habe ich natürlich so einen groben Plan, was ich alles einarbeite. Wenn ich aber so frei nach Schnauze, sagen wir mal, einen Exchange mache oder jemanden einen Blackbook male oder ja, also für mich mache ich es selten, dann ist es mehr oder minder wirklich alles so frei.
Ja, ist interessant auf jeden Fall zu hören, dass er da schon ein bisschen Unterscheidungen macht, wie er da rangeht und dass für ihn natürlich so eine schnelle Exchange-Skizze oder so eine Studie auch wichtig ist. Ich meine, man kann sich es bei ihm gar nicht vorstellen, dass er so richtig grobes Zeug macht, aber auch da habe ich ihn gefragt, wie ist denn das so? Also gehst du da auch mal mit so schnellen Dingern raus?
Schnelle und grobe Skizzen sind auf jeden Fall immer irgendwo eine Momentaufnahme, ein Momentum, wo natürlich viel mit dabei ist, was du nicht verwerten kannst, aber es ist wie Training. Dudeln, kritzeln, das gehört alles dazu. Also ich kritzel eigentlich schon mein ganzes Leben lang, ne? Immer zwischendurch. Und das sind dann halt, wenn du es jetzt irgendwie stapeln würdest, wäre es sicherlich ein Hochhaus, ne? An Blättern.
Ein Hochhaus an Blättern, ein Skyscraper an dope Sketches.
Ein Scorescraper,
Wordplay Level 3000 hier, mein Freund. Was sich mir da noch aufgedrängt hat als Frage, ist auf jeden Fall, ob Score da eigentlich einen Unterschied macht zwischen seinen Burner-Sketches auf Papier und seinen ebenfalls, kann man ja nicht anders sagen, Burner-Styles auf der Wand. Sind das komplett getrennte Disziplinen für ihn oder ist das alles eins?
Ja, irgendwo sind es schon zwei getrennte Disziplinen, weil du an der Wand meistens wirklich nicht so viel Zeit und Elan hast. Du bist da ja körperlich auch ganz anders eingespannt, als wenn du wirklich nur mit der Hand arbeitest und den Ellbogen abstützt auf dem Schreibtisch beim Skizzen malen, beim Malen, beim Leinwand malen. Du hast ja eine ganz andere Herangehensweise dann. Ne? Alleine, wenn du als Beispiel beim S den Bogen ziehen würdest, dann ist es für dich eine kleine Handgelenksbewegung an der Wand. Nimmst du deinen ganzen Körper dafür zum Einsatz. Ne? Je nachdem, was für Tools du hast. Ob du jetzt mit einem Standard-Cap arbeitest an der Wand oder weiß ich nicht, mit dem grünen Level-1-Cap, da bist du ganz anders gefordert vom Körper her und versuchst natürlich irgendwo die Proportionen, die dir im Kopf vorschweben, umzusetzen. Ne? Ja, sind, denke ich mal, zwei getrennte Disziplinen, aber auch teilweise Art.
Yes! Naja, da kann ich jetzt eigentlich nur sagen, gut aufpassen und zuhören, weil ich meine, gerade für Anfängerinnen und Anfänger ist es ja oft so, dass sie halt auf Papier einen krassen Sketch malen und dann an die Wand gehen und sich denken so, ups, okay, kriege ich so irgendwie nicht übertragen. Das ist natürlich einfach eine Sache, die auch viel, viel Übung bedarf und deswegen ist es streng genommen eigentlich auch eine andere Disziplin, ne? Ob du jetzt einen Sketch ausarbeitest oder ob du ihn dann halt wirklich an der Wand malst. Das ist schon nicht das Gleiche. Und dementsprechend ist diese Körperlichkeit, dieser körperliche Aspekt, den darf man nicht außer Acht lassen. Ich würde aber auch so weit gehen und sagen, dass man bei einer Skizze, wenn das eine gute Skizze oder eine flowige, dynamische Skizze sein soll, dass man da auch so ein bisschen mit Flow, mit dem Stift arbeitet und eben nicht zu gestückelt die Linien macht oder so. Weißt du, die typischen Rookie-Fehler, die man halt so macht, wenn man anfängt zu zeichnen. Also ich glaube, da kann man schon auch so ein bisschen Flow reintransportieren. Von dem her, ja, sehr spannend, was er da sagt.
Ich finde auch, meine schönsten Sketches sind übrigens immer die, bei denen ich keinen Bleistift und keinen Radierer benutze, sondern da male ich lieber 20 Blätter voll, schmeiße 19 weg und ziehe die alle mit einem Kugelschreiber, Fineliner, Marker oder whatever durch und habe diesen Flow in der Hand. Und setze da nicht ab und radiere da nicht und stückele da nichts. Das sind oft die flowigeren Skizzen. Und dann habe ich vielleicht 20 Blätter vollgemalt, die im Mülleimer landen, ohne zu radieren. Aber sie kommen alle aus dem Flow raus.
Mhm. Ich meine, wenn man so gut ist wie Score, dann ist es ja klar, dass dann auch Leute kommen und halt Skizzen beauftragen. Oder dass er damit letzten Endes auch ein Business machen kann, so. Da habe ich ihn auch mal gefragt, wie er dazu steht und wie er vielleicht generell auch seine Arbeiten konserviert.
Spannende Frage. Lass mal gucken, ob es da so ein paar Parallelen zu Part 1 gibt.
Generell verkaufe ich ja in dem Sinne, dass Menschen etwas in Auftrag geben bei mir und ich dann für die etwas Individuelles ausarbeite. Ich versuche weitestgehend alles zu archivieren. Leider sind mir sehr viele Sachen verloren gegangen, weil ich auf einer externen Platte hatte. Und das sind so irgendwie 15 Jahre, die mir verloren wurden.
Bitter, bitter, bitter. Ich kann da auch ein Lied von singen. Mir fehlen auch ungefähr 5 bis 8 Jahre meines Graffiti-Lebens fast komplett. Ja, da ist es manchmal die Frage, macht es nicht mehr Sinn, die ganzen Sachen einfach nur noch digital zu machen und sich irgendwo in der Cloud zu safen? Wie sieht Score das eigentlich? Malt der auch digital? Ich kenne eigentlich immer nur die Handmade-Sketches so richtig, habe ich vor Augen. Fragen wir ihn mal.
Ich kann auf jeden Fall die Intention dahinter verstehen und dass sich auch vieles vermischt mit dem eigentlichen Grafikdesign, dass du viel, viel mehr Möglichkeiten hast mit Backgrounds, mit Einarbeitungen, Posterdruck, digitale Printmedien etc. pp. Aber ich bin da eher so der analoge Mensch. Kannst du ungefähr vergleichen, wenn du deinen Lieblingstrack aus den 90ern hörst, ob du den als MP3 hörst oder wirklich raw auf Vinyl und merkst, wie die Nadel über die Rillen kratzt. Ne? Also ich mag es lieber touristischer. Du verstehst, was ich meine.
Oh, ich verstehe ihn. Also mich als DJ hat er sowieso gepackt mit der Metapher.
Da ist sie wieder, die Metapher.
Da ist sie wieder.
Ja, nee, ey, 100 pro. Ich meine, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer, wenn man was analog macht und dann dieses Handwerk spürt und riecht und sieht. Das kann man halt mit der digitalen Skizze nicht 100% transportieren, ist aber auch nicht wichtig immer. Ne? Das ist auch an der Stelle, um es mal diplomatisch zu lösen.
Absolut. Andere Hausnummer ist übrigens ein ganz gutes Stichwort. Das sind nämlich die Sketches von Score 79, ja definitiv auch, wenn man sich die mal anguckt. Und auch hier, jetzt haben wir ihm natürlich so ein bisschen Löcher im Bauch gefragt, wie er das alles sieht und macht. Aber was mich und ich glaube so ein paar Hörer da, aber was mich und ich glaube viele Hörer da draußen jetzt auch mal interessieren würde an der Stelle ist, kann er uns nicht mal so ein paar konkrete Tipps geben? Welche Stifte benutzt er? Welches Papier? Soll mal so ein paar Tipps raushauen?
Aufgepasst, spitzt eure Bleistifte.
Bitte alle mitschreiben.
Ja, generell gute Fineliner, die halt auch nicht ausfransen, wenn du mit Markern rübergehst. Gute Fineliner als Beispiel sind Stabilos von Stadler. Das ist so der günstige Einstieg. Die Pigmentmarker aus Japan sind ganz gut. Copic Pigmentmarker sind ganz gut. Das Papier ist essentiell. Benutzt zurzeit von Hahnemühle das Bristol-Papier. Das ist gut gebleicht und lässt die Farbe wirklich nicht so ausbluten. Und ja, die Marker sind dann lichtbeständig. Momentan werde ich von Iron Luck gesponsert. Benutze überwiegend Iron Luck Marker dafür. Funktionieren ganz gut, auch für die Fadings und allem drum und dran.
And that's all. Wir haben es schon gehört, der Copic ist natürlich immer noch der Mercedes unter den Grafikmarkern in der Garage. Auch bei Score 79 liegt er mit auf dem Schreibtisch. Und ansonsten kann man auch mit normalen Stabilo-Feinlinern schon wunderbare Sachen machen. Das Papier ist essentiell, da muss auch jeder so sein richtiges finden.
Genau, achtet auf euer Papier. Das ist wirklich ein guter Tipp, da denkt man oft nicht dran. Und was halt die Stifte angeht, da kann ich das nochmal kurz ergänzen. Also wenn man jetzt gute Feinliner nimmt, dann sind die meistens eben so, dass sie halt auch nicht ausbluten oder dass man, wenn man drüber radiert, dass dann halt irgendwie das Schwarz auch wirklich schön saftig bleibt und so. Also da kann man natürlich drauf achten, aber es gibt super viele Marken, die das mittlerweile gut gelöst haben. Da müsst ihr halt ein bisschen experimentieren.
Genau, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber ey, wenn es dann immer noch nicht klappt, obwohl man die ganzen Marker und das Papier, das einem liegt, besorgt hat, braucht man vielleicht noch so ein bisschen Inspiration. Da haben wir Score zum Schluss auch nochmal gefragt, wo er so seine Inspiration hernimmt für die Sketches.
Ich weiß es nicht. Also klar, das ist irgendwo, da hat man irgendwo seine Idole früher gehabt und alles. Aber weitestgehend muss ich sagen, dass die Menschen um mich herum mich meistens inspirieren. Ne? Ob es die eigenen Crewmitglieder sind, die man absolut zu Tode feiert und sich an denen so hochpusht. Ob es Maler aus den 90ern waren, klar, aber die sind halt nicht mehr so ganz präsent wie in der heutigen Zeit, wie jetzt sagen wir mal die eigenen Crewmitglieder. Ja, viel nebenher, ne? Auch teilweise, ich inspiriere alleine schon Werbung, Werbetafeln, wenn ich so Farbkombinationen sehe oder ob, weiß ich nicht, ob Deos, Spülmittel, wie auch immer, einfach die Welt um dich herum so ein bisschen einfließen lassen. Das ist so das Ding. Ne? Generell empfehle ich, mal das Buch von Odin zu lesen. Das wäre, glaube ich, mal ein guter Start, um sich mal so diesen Graffiti-Spirit reinzuziehen. Jetzt kommt bald eine Graffiti-Bibel raus für die Leute, einmal aus Skandinavien, ich glaube aber auch nochmal, weiß nicht, aus den Vereinigten Staaten, ob man das jetzt dafür verwenden kann oder irgendwelche YouTube-Tutorials. Da fehlt dann so ein bisschen der Drive, den wir vielleicht früher hatten als Jugendliche, um eine andere Motivation zu haben. Und wenn einem das so ein bisschen alles vorgekaut wird, wird es, glaube ich, zu statisch, das Ganze. Ich weiß es nicht. Also muss man mal abwarten.
Ja, sehr cool, was Score da sagt. Er erwähnt ja auch die Graffiti-Bible. Ich habe dieses Buch schon gesehen und ist echt cool. Also es ist ein bisschen so ein Anleitungsbuch, schon mal zu empfehlen, da mal reinzugucken. Und da hat er auch ganz viel Wisdom gedroppt. Ist echt geil, auf jeden Fall. Also von dem her, ich glaube, Inspiration kann man sich natürlich mittlerweile nahezu überall saugen. Und trotzdem erspart es einen ja nicht diesen Weg, dass man erstmal wirklich Step by Step übt und hier Score-Scraper an Papier verschleißt.
Wenn man auf dem Score-Scraper steht und über die deutsche Graffiti-Landschaft guckt, dann sieht man da auch so einen anderen strahlenden Sketch-Stern aus Berlin, der, was ein Zufall, erst letztes Mal bei uns zu Gast war. Ich spreche natürlich von niemand Geringerem als Mr. DJ aus Berlin.
Ja, ich finde auch, er ist eine absolute Referenz für Sketches. Und für ihn haben diese Sketches ja einen ähnlichen Stellenwert wie seine Wandproduktionen. Insofern würde ich sagen, Ja, ist eine schöne Ergänzung jetzt zu unserem Blackbook Master Score, auch da nochmal so ein paar Insights zu kriegen.
Und deswegen haben wir die Joma gefragt, wie wichtig ist eben dieser Prozess des Sketchens eigentlich für die eigene Style-Entwicklung? Muss das wirklich sein oder kann man auch an der Wand seinen Style finden?
Es ist schwer. Man kann es weiterentwickeln, aber es ist schwerer, als wenn man, also finde ich, man sollte immer sketchen. Das ist wichtig, weil du malst anders auf dem Blatt Papier als an der Wand, weil das natürlich auch kleiner ist. Ne? Du siehst halt besser sofort jede Linie. Und wenn du, je mehr du sketchst, und genauso umgekehrt, du musst die Sketches auch probieren, an die Wand zu kriegen, also nicht direkt so. Gab es ja auch viele, die geile Sketches gemacht haben, aber dann haben sie an der Wand gesprüht, dann war sie nie so dolle. Das war auch bei mir eine Zeit lang, konnte ich das nicht machen, was ich auf Papier gemacht habe, an der Wand. Jetzt wird es immer besser irgendwie.
Ja, Mann, ey, das ist doch genau das, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Das unterstreicht doch bloß wieder unsere These, dass es doch zwei verschiedene Disziplinen sind. Also du kannst auf Papier geil malen, dann gehst du an die Wand und jo, ist eine andere Nummer, ist eine andere Hausnummer. Und das hat er doch damit echt ganz schön unterstrichen. Was ich bei ihm auch ehrlich noch herausheben würde, ist, dass er jemand ist, der viel auf Papier, auf Zeichenblöcken und so arbeitet. Aber was ich eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder was ich nicht so sehe, ist, dass er irgendwie so ein klassischer Blackbook-Maler ist.
Jetzt, also, wo du das sagst, das sind meistens so Blöcke, ne? Wenn man genau die Videos sieht.
Fragen wir ihn doch mal.
Jo.
Blackbook mache ich gar nicht mehr, weil du hast da diesen Druck immer, dass es gut wird. So. Außer jetzt kommt jemand zu mir und sagt, kannst du mir mal deinen Blackbook reinmalen? Dann male ich da das Blackbook. Ich mag auch nicht, wenn es die Blätter zu klein sind. Da fühle ich mich eingeengt. So. Du kannst nicht so schwungvoll loslegen. Und außerdem hast du dann diese Kante. Du musst ja deine Hand, muss ja dann so auf dem Blatt liegen zur Stütze, dass du einen schönen Schwung hast. Ich mag DIN A3, DIN A4 geht noch, aber DIN A3 ist besser. Oder Score mal, glaube ich, DIN A2 sogar.
Ja, da hätten wir den lieben Score eigentlich auch mal selbst fragen können, ob das stimmt. DIN A2-Format, das erklärt auf jeden Fall so ein bisschen die detailreichen Feinheiten, die der liebe Score so in seine Sketches ballert. Ich wüsste nicht, wie man diese feinen Details auf einem DIN A4-Blatt alle unterbringen könnte. Und auch bei DJ ist es ja so, dass er da irgendwie mit DIN A4 gar nicht so zurande kommt, weil ihm das Ganze irgendwie so ein bisschen limitiert in seinem Flow, in seiner Zeichenart und Weise. Was natürlich auch noch interessant ist, wenn man sich diese DJ-Sketches ansieht, die so größtenteils im Internet zirkulieren, die er so raus hat, dann sind die ja auch ein ganz krasses Kontrastprogramm zu, wenn wir mal bei dem Künstler bleiben, Score, der ja wirklich hier die Full-Color-Sketches macht. Und der liebe DJ ist eigentlich eher so der Outline-Freestyle-Typ, zumindest bei vielen Sachen, die er da raushaut. Er hat da schon auch so seine Lieblingsstifte. Wir haben schon gehört, was damals im alten New York angesagt war. Krixel hat uns erzählt, wie das mit den Style-File-Markern zustande gekommen ist. Und Score hat uns auch nochmal so einen kleinen Einblick in sein Stiftemäppchen gegeben. Da will ich jetzt auch noch wissen, mit was DJ da malt.
Stifte mag ich, jeder Stift ist natürlich, macht einen anderen Style für mich. Aber ich mag am liebsten von Uni Paint, Mitsubishi. Da nehme ich immer diese Roller, Gel-Roller oder so. So wie Kugelschreiber, so mit Tinte. Ne? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht zu sehr, wenn man die ausmalt, nicht so sehr an die Outline da rumrubbeln. Sonst hat man da schnell wieder so schwarz in seinem Bild drin. Und dann muss das Papier auch muss glatt sein. Es darf nicht rau sein bei mir, damit man schön Flow hat.
So, ihr habt's gehört. Das Papier muss glatt sein und nicht rau für DJ, damit er einen schönen Flow hat. Und ich bin ja ganz froh, dass wir auch noch mal ein, zwei andere Stiftenamen gedroppt haben. Der Mitsubishi Gelroller. Und die Dinger sind auch geil. Mit dem richtigen Papier. Und auch hier wieder, es braucht einfach das Zusammenspiel der richtigen Komponenten. Ne? So ein Gelroller auf so einem eher roughen Papier, weiß ich nicht. Ob das dann so flowen würde, wie es das bei DJ auf glatten Papier tut, das er ja braucht für diese Sketches, wie er sagt.
Jetzt an der Stelle vielleicht noch so ein kleiner Side-Note. Und zwar, gibt es schon auch viele Writer da draußen, die ganz im Gegenteil eher auf rauem Papier malen. Es gibt auch so Aquarellpapiere, die sich mit Grafikmarkern gut bemalen lassen. Die kriegen dann mehr so diesen Oldschool-Flavor. Das ist ein bisschen ausblutet, die Farbe. Das hat auch einen ganz anderen Style. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt so den richtigen Weg und es gibt den falschen Weg. Das muss man halt für sich selber rausfinden. Aber es ist schon spannend halt, weil man darüber oft halt nicht nachdenkt. So, weißt du?
Auf jeden Fall. Man macht das oft eher so unterbewusst, sitzt da meistens, hatten wir ja schon, im stillen Kämmerchen und am Ende präsentiert man dann diesen Sketch einer Community, seiner Insta-Fangemeinschaft, der Welt und niemand weiß, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Es sei denn, man trifft sich einfach direkt live zum Sketchen. Das ist ja auch möglich.
Oh yeah, Mann. Es gibt nichts Geileres, als so gemeinsam zu benchen, sich irgendwo zusammenzusetzen und ein bisschen zu sketchen. Ist einfach cool. Ist einfach eine geile Atmo. Ja, und der liebe DJ, ne, der hat da, glaube ich, auch so ein paar Milestones gesetzt.
Definitiv. Und jetzt wird es mal Zeit, finde ich, das Thema Sketches nochmal so aus dem kulturellen Blickwinkel zu betrachten. Denn wir haben es eingangs schon gesagt, Sketchen ist auch was, das nicht immer nur zu Hause alleine passiert, sondern auch manchmal in der Gemeinschaft. Sei es eben im Real Life, offline oder online bei Instagram. Der liebe DJ ist jetzt nicht online bei Instagram mit seiner Sketch-Bewegung aktiv, sondern ganz im Gegenteil, das ist was er schon, ich glaube, 2004 in Berlin gelauncht hat. Damals hieß das ganze Ding noch Stammtisch, den Namen fand er aber selber nicht so wirklich geil und hat dem Ganzen dann irgendwann den Namen Sketch Circle gegeben. Und unter diesem Namen gibt es in Berlin, organisiert vom lieben DJ und seinen Freunden, ein Get-Together, zu dem man kommen kann, sich treffen, Mucke hören, sketchen. Und ja, wir wollten einfach mal wissen, was da so die Idee dahinter war. Warum hat er das Ganze losgetreten?
Ich wollte mehr malen, so mehr zeichnen. Und zu Hause, da kann man manchmal nicht malen so. Also hatte man keine Zeit mehr. Und dann wollte ich, dass man einen Tag in der Woche irgendwie hat, wo man nur malt. Und wo sich Leute treffen, die dasselbe fühlen mit Malen. Darum ging's. Und dann hatte ich auch mehrere Bars, Cafés, wo ich das dann veranstaltet habe. Da hatte ich immer einen Plattenspieler, zwei MKs und dann habe ich meistens aufgelegt oder ein paar Kollegen noch, die mit bei waren, so abwechselnd. Und dann habe ich gemalt und aufgelegt und Leute sind gekommen, die haben sich dazugesessen und haben auch gemalt. Dann haben sie sich ausgetauscht oder haben Battle gemacht oder was auch immer. Ne? Also man konnte da einfach zutreffen und man wusste immer, am Mittwoch um 20 Uhr treffen wir uns und dann malen wir da. Und jeder kann malen, was er will. Und natürlich hast du auch viele Leute, die dann von anderen Ländern kamen, die gerade zu Besuch waren und dann da waren.
Ey, ich war schon mal da beim Sketch Circle. Ich glaube sogar zweimal oder so. Und es ist echt geil. Momentan pausiert die Veranstaltung natürlich auch zwangsweise. Aber als ich da war, war das wirklich eine super krasse Erfahrung, weil es waren halt super viele Leute da, die man halt auch so kennt vom Namen und die da zusammensitzen aus ganz, ganz unterschiedlichen Ecken von Berlin, aber auch teilweise auch Gäste von außerhalb. Beispielsweise, als ich da war, kam plötzlich Serge aus Holland plötzlich zur Tür rein von NAS Crew, einer meiner absoluten Top-Styler überhaupt, also großes Idol von mir. Und dann kam der irgendwie rein und DJ so, ey, das ist Serge und so, ey, komm her, bla bla. Und dann hat er mir halt das Blackbook reingemalt. Also es ist halt einfach einfach epic, ne? So, wenn so Zusammenkünfte halt stattfinden.
Die Leute. Und ist das nicht eigentlich auch so dieses Urgrundgefühl von der Writers Bench?
Mhm.
Ein bisschen? Dieses, man trifft sich, alle haben ihr Blackbook, jeder macht sich einen Sketch rein, man zeigt sich Sketches, man tauscht sich aus.
Ist auch für Newcomer echt geil, für Rookies, sich dann da halt Tipps zu holen. Ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen was abzuschauen. Inspiration zu holen. Also es ist einfach eine gute Sache. Und ja, also ich meine, ich glaube, das lässt sich jetzt anders gar nicht abbilden. Ist übrigens auch ganz schön, dass wir jetzt dass sich der Kreis ein bisschen schließt, ja, weil wir haben ja mit Part haben wir angefangen und bei Part war es ja auch so, dass so diese Bücher so Tauschobjekte waren und man hat sich gegenseitig reingemalt und hat am Bench so zusammengehangen und ich glaube, das ist schon so ein kultureller Aspekt, der ist nicht unwichtig und ja, klar, ich meine, heutzutage ist Social Media halt wichtig, da trifft man sich auch
richtig.
Irgendwie.
Denn es hat sich viel verlagert. Was früher alles noch offline passiert ist, ist seit dieser verrückten neuen Erfindung namens Internet.
A.k.a. Neuland.
Neuland für unsere Regierung. Hat sich einfach vieles verlagert in die virtuelle Welt. Mittlerweile gibt's ja gerade bei Instagram echt viele Seiten, die sich so mit Sketches beschäftigen, die auch Sketch-Battles veranstalten. Ich denke dann Schmierfink und wie sie alle heißen, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Natürlich gibt's sehr viele Seiten da draußen, ihr kennt die meisten. Und das ganze Namen, glaube ich, so ein bisschen kann man das schon sagen, seinen Anfang damals bei Facebook. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine Plattform, die ich damals, als sie rauskam, auch sehr gebannt verfolgt habe und da auch immer sehr, sehr intensiv geschaut habe, was da so passiert. Die meisten unserer Hörer werden sie auf jeden Fall dem Namen nach zumindest können. Vielleicht habt ihr sogar selber schon mal einen Sketch eingeschickt. Und zwar rede ich von I Love Sketches.
Und für alle, die es jetzt nicht wissen, also I Love Sketches als Plattform hatte von Anfang an eigentlich das Ziel, dass man auf einer sehr breiten Basis eben Sketches präsentiert, also auch viel analog natürlich, viele analoge Sketches. Damals war digital noch gar kein großes Thema, ehrlich gesagt. Und dass man so ein virtuelles, großes Guestbook irgendwie zeigt mit verschiedenen Skizzen von Writern aus der ganzen Welt. Und ich glaube, das hat ganz schön eingeschlagen. Das haben viele Leute verfolgt. Man hat es auch gesehen anhand der Reichweite und in den Likes so, dass es echt krass Zulauf hatte so. Ich habe da auch ein paar Sachen eingeschickt damals, habe auch mal beim Battle mitgemacht. Auf jeden Fall, da ging was. Das war auf jeden Fall irgendwie cool. Es war auch so eine Exchange-Plattform und ich glaube, das war so ein bisschen eine Blaupause für viele Sachen, die danach kamen.
Ich finde auch, das kann man guten Gewissens so behaupten, dass das wirklich mit einer der ersten größeren Plattformen waren in Deutschland, wo dieser Austausch stattgefunden hat. Deswegen war es uns auch wichtig, den Betreiber dieser Seite hier einmal nochmal zu Wort kommen zu lassen und dem auch mal so ein bisschen zu befragen, wie das alles so lief. Wir haben den guten Mann ja schon mal interviewt. Als ich ihm dann meine vorrecherchierten Fragen gestellt habe, ist mir erst bewusst geworden, dass überhaupt keiner weiß, dass er das macht. Also er hat mir dann nämlich im Interview erzählt, dass er das nie publiziert hat und eigentlich das auch gar keiner weiß. Und es ist ihm eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn das ist sein unkommerzielles Baby, das er so ein bisschen für sich macht. Und das liegt ihm wirklich am Herzen. Er hat sogar schon Angebote bekommen, mittlerweile diese Plattform zu verkaufen. Und er hat gesagt, nee, ich will damit kein Geld machen, ich möchte das einfach weiter für mich machen. Und das ist gar nicht ohne, denn da steckt verdammt viel Arbeit und Herzblut drin. Und das kann man an dieser Stelle nicht oft genug erwähnen, finde ich. Falls ihr euch immer mal gefragt habt, wer das Mastermind hinter I Love Sketches ist, es ist einer unserer Interviewpartner der zweiten Staffel, und zwar der liebe B. Asch, ich habe mittlerweile gelernt, wie man es richtig ausspricht, aus Berlin. Und wir haben direkt mal gefragt, wie ging das alles los, I Love Sketches? Wann? Auf welcher Plattform? Was war denn die Idee dahinter?
Ich habe 2012 damit angefangen. Das war in dem Monat, als meine Tochter gerade geboren wurde. Da hatte ich irgendwie Zeit, weil ich Elternzeit hatte. Und zu dem Zeitpunkt gab es zwar auf Facebook schon so Graffiti-Seiten. Es gab von einem Kollegen, der hat damals dieses Graffiti-Daily gemacht. Und es gab aber noch keine Seiten, die jetzt so direkt nur was mit Skizzen gemacht haben. Und da ich halt selber auch schon seit Jahren eigentlich den Großteil meiner Arbeiten als Skizzen da habe, also ich gehe ja selten mal an eine Wand, sind vielleicht so 12 bis 20 Bilder pro Jahr. Der Rest passiert eigentlich immer auf dem Blatt oder halt jetzt digital. Wollte ich halt irgendwas machen, was so ein bisschen für sich selbst spricht, und habe dann halt I Love Sketches, die Seite da gegründet. Und dann hat mich mein Kollege halt ein bisschen gepusht und ruckzuck waren es dann schnell mal so 10.000 Follower. Das heißt, das ging ziemlich rapide ab. Und die Idee dahinter war eigentlich mehr oder weniger, wie ich es ja gerade gesagt habe, das gibt's noch nicht, machen wir mal was sich wirklich nur auf Skizzen fokussiert, um dem Ganzen auch eine Bühne zu bieten, weil Skizzen sind ja sonst immer eher so ein Beiwerk zum Graffiti, zumindest wurde es von mir immer so ein bisschen so wahrgenommen. Und das war die Idee dahinter.
Ja, echt krass. Also erstens, es gibt's halt schon sehr lange, ist bald 10-Jähriges erreicht. Eine Dekade I Love Sketches, brutal. Naja, und zum Zweiten, ich meine, das ist halt auch echt viel Arbeit. Mhm. Also sowas zu pflegen und immer am Ball zu bleiben, wow, das ist schon echt eine Ansage. Mhm. Ja, das unterstreicht ja nochmal, dass eben dieses Phänomen Sketches und diese Disziplin, die meiner Ansicht nach, und das haben wir jetzt aus vielen Perspektiven schon gehört, die ja eigentlich so eine Standalone-Disziplin auch sein kann in unserer Kultur, dass es dafür einfach ein ein großes Interesse gibt und dass es viele Menschen gibt, die das halt auch gerne sehen, die halt dieses Handwerk gerne sehen, die auch die Entwicklung gerne sehen. Also da ist halt was da und ich glaube, er hat da wirklich einen Sweet Spot, einen guten Moment auch erwischt, um mit so einer Plattform dann in den Start zu gehen.
Definitiv. Ich glaube, ich bin damals 2013 auf diese Plattform aufmerksam geworden bei Facebook, also knapp ein halbes Jahr, nachdem er die gelauncht hat. Und natürlich kennen wir alle die Geschichte und wissen, dass Facebook mittlerweile nicht mehr der Place to be ist. Dementsprechend ging es auch mit Isle of Sketches bei Facebook irgendwann so ein bisschen den Bach runter und er musste umsiedeln auf das Next Big Thing, wo sich die Leute treffen und das war natürlich Instagram.
Ja, mittlerweile ist nur noch Instagram. Also damals Facebook lief eine Weile richtig, richtig gut. Ich glaube so 2, 3, 4 Jahre habe ich halt auch ganz viel Battles und sowas gemacht, wo auch viele Leute teilgenommen haben. Aber irgendwann gab es halt Konkurrenzseiten, die haben dann auch Battles gemacht, die sich teilweise nur auf Skizzen fokussiert. Die haben dann aber super fancy Preise gehabt und dann sind bei mir halt irgendwann die Leute abhandengekommen, die eben auch wirklich so regelmäßig an den Battles teilgenommen haben. Und hinzu kam halt auch, dass Instagram immer stärker wurde. Also ich habe ja selber auch ein Profil auf Instagram seit 2012, glaube ich, und bin dann, glaube ich, 2015, 2016 rübergezogen oder am Anfang war es so. Ich wollte auf Instagram eigentlich nur die besten Sketches von Isle of Sketches auf Facebook zeigen, habe aber da so viele Einschriften bekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Facebook passiert weniger, Instagram passiert mehr, ziehen wir einfach komplett um. Und machen einfach nur eine normale Seite, wo Sachen gezeigt werden, ohne Battles und irgendwelchen anderen Kram.
Ja, also ganz spannend zu sehen, wie diese Social-Media-Zyklen halt ablaufen, dass halt eben so Plattformen irgendwann auch sich totlaufen. Ich glaube, Instagram ist auch schon wieder hart auf dem Absteigen. Oh, muss man dazu outdated, sagen.
Bruder, wir bräuchten einen TikTok-Account mittlerweile.
Na, so schaut es wahrscheinlich aus. Naja, muss ja nicht auf jeder Sau reiten. Ich weiß auch nicht. Also TikTok macht mich jetzt nicht so an.
Bin das halt wird Opa. Für uns auch nicht funktionieren.
Aber ey, Überraschung, Überraschung, ich bin vor nicht allzu langer Zeit so einer Facebook-Gruppe beigetreten, so einer Graffiti-Sketches-Gruppe und mir hat es wirklich die Schuhe ausgezogen, als ich gesehen habe, wer da alle, also wie viele Leute da am Start sind. 166.000 Mitglieder sind bei dieser Gruppe dabei.
Krass.
Und ich hab da immer wieder mal Bilder gepostet in letzter Zeit und innerhalb von einem Tag habe ich da Reichweiten, da schnallst du komplett ab. Sowas kriege ich heutzutage auf Insta nicht mehr zusammen, obwohl ich da auch ein paar Follower habe. Also ich glaube, das ist immer die Frage, wo du die Leute halt triffst. Und jetzt in dieser Gruppe beispielsweise, das sind wirklich altgediente Haudegen mit drin, aber halt auch viele so Newbies und Rookies und so. Oder halt Leute, die überhaupt keinen Plan haben. Also es gibt schon so Mikrokosmen, wo du merkst, ey, das sind die Leute da, die halt so richtig hart Skizzen feiern. Und da gibt es ja auch keine Battles. Also soll heißen, ich glaube, es gibt definitiv ein Publikum dafür. Und er sagt es ja ganz schön in seinem O-Ton, dass er einfach keinen Bock drauf hatte, dann halt nur noch mit Battles, nur noch mit Preisauslosungen die Leute halt am Ball zu halten. Und das hat ihm halt dann Leute gekostet. Aber es gibt trotzdem einfach ein riesengroßes Grundrauschen an Interesse. Das finde ich mega spannend und es verlagert sich halt mal hier, mal da, aber ich glaube, es ist einfach ungebrochen, so diese Perspektive und die sozusagen der Need ist irgendwie ungebrochen. Die Leute wollen das sehen.
Und ich kann mir vorstellen, es sind auch nicht wenig Einsendungen, die er da bekommt. Wenn es bei Facebook mal 70.000 User waren und er hat da richtig viel bekommen, frage ich mich, was ist denn da jetzt bei Instagram?
Also es ist immer unterschiedlich. Es gibt Tage oder Zeiten, da passiert relativ wenig. Man kann so im Schnitt mit 10 pro Tag rechnen, das heißt pro Monat 300. Das können mal mehr sein, mal auch weniger sein. Ja, da hat man dann schon ein bisschen was mit zu tun. Also man halt ziemlich oft aussortieren muss, durchfiltern muss und gucken muss, wen man jetzt, damit man manche Leute auch nicht zu oft präsentiert. Habe ich auch schon negatives Feedback bekommen, dass ich immer dieselben Leute irgendwie zeige. Aber ja, mein Gott, wenn die mir was schicken und das ist gutes Zeug, dann poste ich es halt auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf anderen Seiten rumwurschtel und gucke, okay, was finde ich denn da jetzt geil und mache dann so einen Repost. Sondern alles, was bei einer Sketches ist, alles Einsendungen, die ich dann im Endeffekt poste. Das heißt, da gehe ich auch nicht irgendwie auf Schnitzeljagd und frage die Leute da direkt an. Aber so 10 pro Tag kann man so rechnen. Das heißt, hochgerechnet dann 300, vielleicht nochmal 400 pro Monat. Ja, ja.
Yo, wow, das ist schon echt eine Ansage. Wenn so viele Sketches erstmal durchzuarbeiten, sich das alles anzugucken, zu kuratieren, zu gucken, was passt vielleicht nicht, was passt ins Konzept. das ist schon echt viel Arbeit und das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die man da hat, weil klar, ne, wenn du die ganze Zeit irgendwie die gleichen bringst oder so, schwierig, ne? Also von dem her, das ist schon viel Passion, die da drin steckt. Und ey, was ich mir halt noch überlegt habe, ne, so an der Stelle, ich meine, ja, seit 2012 ist B. Asch jetzt am Start und verfolgt im Sketch-Bereich so, was da halt einfach abgeht, ne? So, da frage ich mich natürlich, kann man anhand dieser vielen, vielen Bilder, die er da jetzt reingezogen hat, kann man da sowas wie einen Trend ablesen? Oder, weißt du, so eine Richtung?
Beste Frage, wie Krixe sagen würde. Kann man auch mal philosophieren da bei einem Glas Rotwein drüber? Spannend. Mhm. Und es gibt nur einen, der uns das jetzt beantworten kann.
Ehrlich gesagt, einen richtigen Trend kann ich so auf Skizze nicht sehen. Also einfach, weil sich ja die Technik, ich meine, es gibt jetzt immer mehr Anbieter, die jetzt verschiedene Stifte haben. Früher gab es Copics, jetzt gibt es Stylefile Marker, Posca, das. Aber im Endeffekt sind das ja alles Marker, die dann halt genutzt werden, ne? Und die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel bekomme, das ist eigentlich immer sehr bunt durchmischt. Das können schwarz-weiß Sachen sein, da ist es relativ wurscht. Anti-Styles kommen in dem Sinne bei mir sowieso nicht auf die Seite. Also nicht, weil ich die Styles nicht mag, sondern weil die Sachen, die ich zeige, die sollen halt qualitativ hochwertig sein. Und wenn du jetzt einen Anti-Style-Sketch machst, dann muss entweder irgendwas richtig geil dabei sein, ansonsten werde ich es halt nicht posten. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass immer noch so diese klassischen Sketches eigentlich am besten laufen. Also dieser klassische Graffiti-Style auf Blatt Papier gezeichnet, funktioniert immer noch am besten. Da kriegst du immer noch die meisten Likes. Also ich habe Sachen, die sind mega simpel, die haben dann teilweise 2.500 Likes. Und andere Sachen, die sind so ein bisschen so, naja, ein bisschen edgy, ein bisschen strange von der Art her, so vielleicht auch so wie ich male, die gurken dann halt vielleicht so mit 200-300 Likes rum. Das ist so ein Trend, den würde ich eigentlich so sehen, dass immer noch das klassische Graffiti eigentlich das ist, was zieht. Bestimmt auch der Plattform geschuldet, weil es ja nicht nur Graffiti-Leute sind, die da drauf gucken.
Aha, okay. Naja, dann doch keine Megatrends, aber so der klassische Graffiti-Sketch ist wohl das, was sich halt einfach eisern hält, anscheinend. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, das kennen wir ja selber so aus Social Media, wenn wir irgendwas posten. Meistens werden ja gerade die Sachen halt belohnt vom Logarithmus, die simpel sind, die halt einfach funktionieren. Einfache Farbkontraste, ja, so eigentlich relativ schlichten Bildaufbau, sowas wird meistens hart gefeiert und auf der anderen Seite, da verprimelst du dich, da machst du dir richtig den Akt und malst irgendwie einen Wildstyle-Sketch mit allem Pipapo und Character und Background und es sieht keiner, weil es einfach irgendwie völlig untergeht.
Gut, ich muss sagen, nicht sonderlich überraschend für mich war seine Antwort, dass Anti-Styles da jetzt gar nicht so eine große Rolle spielen, weil ich finde, gerade in diesem Sketch-Bereich sind die manchmal vielleicht so ein bisschen deplatziert, eben aufgrund ihrer Machart, dass das was sehr Schnelles, Hingerotztes ist. Da geht es eben nicht um ausgefeilte Feinarbeit, wie man sie eben auf einem Blatt Papier bei einem Sketch macht. Und gerade bei diesen Sketch-Communities und Sketch-Battles geht es eben um sehr komplexe, ausgearbeitete Zeichnungen. Dass da ein Anti-Style vielleicht eher weniger Platz findet, ist für mich total nachvollziehbar. Der funktioniert vielleicht in anderen Bereichen besser an der Wand. Und auch hier für mich irgendwie völlig nachvollziehbar. Klar, dass so der klassische Graffiti-Style immer noch irgendwie State of the Art ist bei solchen Sachen. Schön zu hören auch, ehrlich gesagt.
Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ist einfach ein schöner, schon sehr versöhnlicher Ton, ja. Und schließt ja auch wieder den Kreis, weißt du? Also wir sind wieder back to basics, ne? Also back to the roots.
Definitiv. Ja, mein Lieber, das war's fast so ein bisschen. Wir können mal an der Stelle, glaube ich, so noch einmal kurz innehalten und ein bisschen rekapitulieren. Wir haben in den 70ern angefangen in New York mit Part One. Dann ging es durch die deutschen 90er bis hin auf den asiatischen Grafikmarkermarkt mit dem lieben Krixel und Stylefile. Krixel und Stylefile.
Waren dann mit Score im öffentlichen Nahverkehr.
Ja, und dann mit DJ und The Man Behind I Love Sketches, B. Asch, nochmal so ein bisschen diesen Kulturgedanken beleuchtet. Das fand ich auch toll.
Ja, ich würde sagen, das war doch jetzt eine runde Nummer. Also gleich an der Stelle, wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder die andere da draußen, die sagen so, hey, ihr habt den Marker XY vergessen, seid ihr des Wahnsinns? Oder hey, man hätte unbedingt mit dem drüber reden müssen oder mit der drüber reden müssen.
Wenn ihr findet, da hat was gefehlt, könnt ihr uns das übrigens gerne in die Kommis posten. Wir freuen uns über Austausch. Wir freuen uns vor allem auch über Input, neues Wissen, das wir irgendwie noch nicht ausgegraben haben. Deswegen, wenn ihr noch was dazu beitragen könnt in der Diskussion, tut das gerne bei Instagram, bei YouTube, auf unserem Blog www.wdl.rocks. Da findet ihr, wenn wir schon mal an der Stelle sind, übrigens dann nicht nur unsere Folgen, sondern ihr findet auch ein schönes Fotoarchiv zu dieser Folge mit geilen Fotos, die uns Part One extra aus New York geschickt hat. Ihr seht so ein paar Stylefile Blackbook Sessions. Dinger hatten wir ja schon eingangs gesagt. Wir werden euch da auf jeden Fall so eine nette kleine Foto-Collection zusammenstellen. Wir werden auf jeden Fall auch natürlich die ganzen Domains und Insta-Seiten der hier besprochenen Künstler verlinken, damit ihr da direkt mal drauf zugreifen könnt. Deswegen lohnt sich ein Blick auf unseren kleinen Blog auf jeden Fall, vor allem jetzt, wenn er die ganze dunkle, kalte Winterzeit ohne uns in der Winterpause überstehen müsst. Hört euch gerne nochmal alle Folgen an. Guckt da nochmal durch, wenn ihr Bock habt.
Hey, KG. Stopp. Du, ich habe da noch so eine Frage, bevor wir hier zum Ende kommen. Also ich habe so eine Frage, die mich schon extrem interessiert. Und zwar, gibt es nicht so eine Skizze, an die sich so jeder erinnern kann, die ihn halt früh geprägt hat? Irgendwas, was so richtig reingehauen hat. Gibt es da was? Und ich glaube, da hat doch jeder so, oder jede hat doch da so eine Sache, wo man sich festhalten kann im Kopf, wo man weiß genau, oh, krass, damals kann ich mich noch dran erinnern, das hat mich voll geprägt, das hat mich total inspiriert. Was war es denn bei dir? Was war denn deine Skizze, die dich total krass geprägt hat?
Da gibt es ein paar, also da gibt es unzählige, aber es gibt so ein paar, die haben sich mir für immer hinter die Hirnrinde festgesetzt, festgebrannt, wie mit so einem Brandeisen, die kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus. Eine der ersten, und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich Graffiti mal, ist das alte Schule-Cover von Motu. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal in der ein oder anderen Podcast-Folge besprochen. Es wurde auch schon von Interviewgästen genannt, mit dieser Subway-Trasse und die B-Boys, die da breaken und diese Characters im typischen Motu-Style und dieses geile alte Schule-Tag von Motu, der bis heute underrated ist für seine Letters, wie ich finde. Ein großartiges, unglaubliches Cover, das mich damals und so geflasht hat und bis heute in seinen Bann zieht.
Wow. Und bei dir? Ja gut, ich meine, jetzt wird es langweilig. Ne? Ich muss es natürlich doppeln, was du gesagt hast. Alte Schule-Cover ist absolut freshest. Vielleicht haben es manche gesehen. Ich habe das ja gesampelt bei meinem Projekt. Das ist
keine Schande.
Ich habe das ja nachgemacht. Und es ist ganz gut gelungen, würde ich sagen.
Ich glaube,
Motu hat es sogar gefeiert, hat sogar einen Kommentar drunter geschrieben, dass es ganz cool findet. So. Also ich finde es wahnsinnig gut und zeitlos. Dann gab es daneben noch einen Sketch, der übrigens im Backchamp Sketchbook war von Darko, also ein Gore-Sketch, der echt aussieht wie so ein Raumschiff, hat mir komplett die Hirnrinde verbrannt, muss ich ehrlich sagen. Und dann gab es noch diverse Dare-Sketche, die ich gesehen habe. Also unter anderem einmal habe ich einen gesehen in einem alten Laden von Ace Records in Basel. Da hing einer an der Wand und das war echt unfassbar guter Sketch. Also ja, was soll ich sagen? Ich meine, wie gesagt, googelt Dare und dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Googelt Motu, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Also das sind wirklich zeitlose Klassiker und Juwelen unserer Kultur. Also das hat sich wirklich krass eingebrannt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Interviewgäste sagen.
Oh yeah, auf jeden Fall. Part One nehmen wir da mal so ein bisschen raus, denn der Typ ist irgendwie Legende selbst. Aber alle anderen haben wir mal gefragt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem lieben Krixel.
Also da gibt's auf jeden Fall Dinge, an die ich mich krass erinnere. Auch wenn es jetzt tatsächlich schon vielleicht 15 Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Also aus meiner ganz frühen Zeit, ich würde sagen, ich habe so 88 angefangen, mich für Graffiti zu interessieren und 89 ging es dann so langsam los. Da hatte ich zwei Sachen, die mein Heiligtum waren. Das war einmal The Bomb the Base Platte, das schwarze Cover mit der gelben Schrift drauf. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dieses eine Ding angeguckt habe. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie, in welcher Form das vorlag. Ich glaube, ich hatte das auch nur als Kopien. Aber es waren Kopien von so Rocksteady-Platten, wo von Doze eher Character drauf waren. Aber die einfach, also ich kriege gerade auch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Mir fällt es gerade wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Aber es gab ja vorher schon viele, die gute Comics gemalt haben, ne? Aber man hat einfach an seinen B-Boy-Charakteren gesehen, und die haben sich ja selbst gemalt, ne? Die ganze Crew mit Sprühdosen in der Hand. Die haben einfach alles transportiert an Feeling, an Vibrations, auf was es ankam.
Auch wenn ich vielleicht so ein paar Jahre jünger bin, nicht viele, weiß ich genau, wovon der gute Mann da redet. Bomb the Bass. Ich habe auch eine Bomb the Bass-Platte mit einem Mega-Cover. Leider nicht die, von der er da spricht. Das Cover kenne ich auch. Legendär auf jeden Fall. Großartige Platte.
Gute News an der Stelle. Wir haben von Krixel die Cover-Artworks auch zugesandt bekommen, auf die er sich da bezieht. Dann können wir da auf jeden Fall mal reinlinsen, was er da eigentlich genau meint. Und die Dinger sind natürlich, ey, Classic, so auf jeden Fall.
Sag mal, ein paar der anderen Beispiele, die können wir jetzt natürlich nicht in die Gallery packen. Die sollten euch ja bei allen ein Begriff sein, und wenn nicht, googelt die einfach mal, ihr werdet die auf jeden Fall finden da draußen. Krixel war aber nicht der Einzige, der uns nochmal erklärt hat, welches Sketch ihm die Hirnrinde weggebrannt hat damals. Fragen wir mal Dijor, wie das bei dem war, damals in Berlin City in den 90ern.
Also was wirklich krass war, war Scheck. Der hatte tonnenweise Blackbücher. Der hatte ein Blackbook, wo zum Beispiel nur Poet-Skizzen drin waren. Sowieso, da waren Styles drin, da waren Characters drin, da hat dann der, da hat Dane reingemalt, da hat dann Chaos reingemalt, da hat Amok reingemalt, da hast du Sachen gesehen, und der hat ja nur gemalt. Der hat nichts anderes gemacht. Der hat tausende von Blackbüchern. Der hatte so ein Regal, da war alles voll mit Blackbüchern. Da war ich irgendwann 93 oder so, und dann durfte ich bei ihm reinmalen. Ja, was meinst du, wie mir die Knie gezittert haben? Und er so, ja, gut, cool. Und du so, geil, Glück gehabt.
Yes, 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 yes. Scheck, ich meine, ey, was soll man zu Scheck sagen? Ne? Ich meine, Scheck ist echt die Legende, Mann. Also im Skizzenbereich, Comicbereich, eine Maschine. Was meinst du, wie sah es bei Score aus? Bin mal gespannt, was der so sagt.
Ich weiß nicht, ob das in der ersten Backjumps-Ausgabe war von Odin, der Sketch auf dem weißen Papier mit den Tentakel-Elementen, also diese runden Noppen an den Seiten mit dem 3G. Das war schon super fresh. Auch die Skizzen von Part, auf jeden Fall legendär. Die Skizzen von dem, die Skizzen von Arab waren auch super nice. Also viel New York Stuff, aber halt auch extrem viel aus Berlin. Ich kann mich auch an einen geilen Sketch erinnern, den Matt C. mal gemacht hat mit Herr der Ringe. Das war irgendwo in einem Backspin, glaube ich. Das war auch super nice. Ach, es gibt so viele geile Sachen. Auch die Sachen von Kent aus Frankfurt waren richtig fresh. Es gibt so vieles, ne, was sich so in mein Hirn eingebrannt hat. Also es gibt keinen essentiell einzigen wahrhaftigen Sketch, der sich nur eingebrannt hat. Ich habe da mehrere Bilder im Kopf und die sind abgespeichert.
Jo, na, als alter Berlin Wildstyle-Fan weiß ich natürlich komplett, von welchem Sketch er da redet. Der Odin-Sketch, legendär, definitiv. Kann ich mich nur anschließen. Und auch der liebe B.Asch ist da ganz ähnlich gestrickt, denn auch bei seiner Antwort habe ich mir gedacht, yep, weiß ich sofort, welchen Sketch der meint.
So viele Sketches, aber ich glaube, den hatte ich auch schon im Interview damals genannt. Das war in einem Graffiti-Art Deutschland, glaube ich, so ein Ken-2-Sketch, irgendein Mondfahrzeug im Ken-2-Style auf dem Mond, glaube ich, war es. Das war damals so einer der ersten Sketches, die ich auch so in diesen Graffiti-Arts gesehen habe, oder vielleicht das erste Graffiti-Art überhaupt, was ich gesehen habe, und das war halt schon so unglaublich gut ausgearbeitet, weil die damals schon mit Copics gearbeitet haben. Ich glaube, der fällt mir immer als allererstes ein, weil der halt auch was Gegenständiges hat, was du jedem beschreiben kannst. Wenn ich jetzt sagen würde, der Voss-Sketch mit den Farben und dem Flow, das schneidet da keiner. Ne? Aber das ist so das, was ich nennen würde als Sketch, der mich einfach eingebrannt hat, weil das damals auch schon irgendwie so ein Schritt weiter war als jetzt die normalen Sketches, die man so gesehen hat. War so ein bisschen Next Level.
Yo, ich kann mich so gut erinnern an dieses Mondfahrzeug. Und das war ja es war ja wirklich ein Sketch und das war aber dann auch gesprüht in einem anderen Graffiti-Art-Buch, also auch so eine total krasse Wandgestaltung von Cantu. An der Stelle nochmal Maximum Props forever, so also unglaubliche Qualität damals schon. Ja, kann ich mich super dran erinnern und ey, jetzt mal so im Überblick, ich glaube, das ist einfach geil zu sehen, dass Sketches so zeitlos sind halt, ne? Und dass sie sich so krass einprägen. Und so Zeitkapseln irgendwie auch sind. Das finde ich einfach geil.
Absolut. Also bei mir hat diese ganze Sendung echt und auch diese ganze Vorarbeit echt so ein bisschen was ausgelöst. Ich habe nochmal ein ganz anderes Verständnis zu Sketches. Ich glaube, ich schätze die jetzt auch mehr wert, auch das Ganze drumherum, diesen Stellenwert, den die haben für unsere Kultur. Na, für Props an unsere Interviewgäste. Und für euch da draußen, liebe Freunde, wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende, haben unsere Interviewgäste auch noch mal so ein bisschen was rausgehauen. An der Stelle noch ein dickes Danke an den lieben Krixel, denn der hat einfach mal gesagt, komm, wisst ihr was, wenn ich hier bei euch bin, gebe ich euch noch einen kleinen Bonus und ihr bekommt einen Discount, wenn ihr bei Stylefile bestellt. Und dafür müsst ihr uns keine Mail schreiben, dafür müsst ihr nicht irgendwo in irgendwelchen Listen euch eintragen. Ihr könnt da einfach bestellen mit, wenn ihr unsere Folge gehört habt, wisst ihr, welchen Code ihr dann angeben müsst. Er hat uns nämlich einen Rabattcode generiert. Crow, magst du den Leuten sagen, wie der heißt?
Ja, jetzt bitte kurz den Bleistift spitzen. Es ist WDL für Walls Don't Lie, SF für Stylefile und dann M35. Und es steht für 35% Rabatt bis zum Jahresende.
Ein dickes, dickes Danke an den lieben Mann dafür. Und wenn ihr jetzt gerade, wie der liebe Score, irgendwo unterwegs in der Bahn seid und keinen Stift zur Hand habt und euch denkt, fuck, ich hab's nicht mitgeschnitten, kein Problem, beruhigt euch. Guckt auf unseren Blog, da findet ihr, wie schon erwähnt, alle geilen Fotos, Infos, Links zur Folge und natürlich auch nochmal den Code. Den schreiben wir euch da auch nochmal rein.
Hey, und wir hauen noch eins drauf.
Ist denn schon Weihnachten? Bald, ne?
Nee, pass auf, wir machen Folgendes. Ja, nee, ist bald Weihnachten. Und zwar machen wir nochmal ein zusätzliches Paket mit Stylefile-Magazinen, einem Buch, Sticker-Pack, alles, was ihr schon immer mal haben wolltet. Naja, nicht ganz so krass, aber es werden auch noch Stifte dabei sein. Also wir machen ein fettes Pack.
Also schon so ein bisschen, was ich immer mal haben wollte.
Also wir werden das auf jeden Fall auch auf unsere Website packen. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr malt uns einen Walls Don't Lie Sketch.
Denn Freunde, sind wir mal ehrlich, wir können ja wohl keine Sondersendung zum Thema Sketches machen, ohne dass ihr uns einen kleinen Walls Don't Lie Sketch macht. Und das ist auch alles, was wir von euch wollen. Ihr müsst auch nicht der Mega-King eurer Stadt sein. Jede Einsendung kommt mit in den Lostopf. Die muss nicht Full-Color sein, die muss nicht schwarz-weiß sein. Das ist völlig euch überlassen. Aber es muss Walls Don't Lie als Style dastehen. Nicht irgendwo klein als Tag am Rande und euer Namen, sondern wirklich einmal ein Walls Don't Lie Sketch. Wir werden die nach und nach posten bei unserem Instagram-Account in unserer kleinen Winterpause, damit die Leute die auch alle mal zu Gesicht bekommen. Und unter allen Einsendungen werden wir dieses Mega-Major-Style-File-All-Inclusive-Paket raushauen.
Yes. Hey, das war's. It's a wrap.
It's a wrap. Oh mein Gott. Und es ist ein bisschen traurig, das zu sagen, denn es ist nicht nur a rap in der Folge, sondern a rap in Staffel 2 und wir sind am Ende. Nach 30 Folgen machen wir jetzt erstmal schön 3 Monate Pause. Also, ha, denkt ihr, natürlich sitzen wir schon hart dran und schneiden die nächsten Folgen für Staffel 3. Denn die ist schon längst in Arbeit.
Wann geht die los?
Wir kriegen jetzt ein bisschen Weihnachten rum und dann kriegen wir noch den Februar rum und diesen fucking Corona-Scheiß und jeder malt ein paar Sketches zu Hause, prepared sich, wenn das gute Wetter wieder kommt und man wieder rausgehen kann und malen. Und wenn der Frühling kommt, sind wir wieder für euch da. Und zwar kommen wir zurück, liebe Freunde, immer am ersten Montag des Monats. Und zwar am 7. März 2022.
Yo, KG, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben.
Oh mein Lieber, ich auch. Ich finde, das war ein durchaus gelungenes Jahr in puncto WDL. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Staffel auf die Beine gestellt. Ich bin happy. Ich hätte nichts anders gemacht.
Yeah.
Und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. In na, knapp 3 Monaten. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Lasst euch nicht erwischen.
Wir sehen uns und hören uns. Bis dann. Peace.